Heute ist der 20.01.2019. Wir sitzen in der Podcast-Höhle. Das Wetter ist schön. Die Stimmung ist getrübt, weil, kann ich nicht sagen, aber wir hätten gerade besser sein können die letzten.
Wir haben einfach nicht performt.
2 Stunden. Naja.
Naja.
So ist das.
Wie sagt man immer so, wie heißen diese Influencer-Sprüche immer? Sei jeden Tag das bessere
Du
als du vorher oder so.
Ich weiß nicht. Sei jeden Tag die beste Version deiner selbst.
Genau, das haben wir eben nicht geschafft. Wir waren nicht die beste Version von uns.
Nee, aber das Reiten, das lag gerade so sehr an mir, dass ich am liebsten, statt hier jetzt den Podcast zu machen, würde ich eigentlich lieber was anderes gerade tun, aber ist okay.
Das ist okay, ein bisschen geheimnisvoll. Ja. Darf man auch mal sein.
Warum nicht?
Warum nicht?
Geheimnisse machen das Leben spannend. Guck mal, stell dir einen Zauberer vor und man würde die Tricks kennen.
Ja, okay, aber wenn ein Zauberer wirklich zaubern könnte, dann würde ich gerne wissen, wie es funktioniert.
Wir können ja nicht, das sind ja nur so Special
Tricks. Ja, aber angenommen, es würde funktionieren. Das wäre schon cool.
Wäre sehr cool. Egal.
Naja.
Was geht so?
Was geht so?
Es ging so.
Ja, neues Auto ist am Start. Seit letzten Montag. Jetzt quasi dann, wie soll ich sagen, fast eine Woche her. Bisschen Fahrerfahrung gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt, weiß ich nicht, am Anfang waren es irgendwie 20 Kilometer, jetzt sind es 350 oder so. Keine Ahnung. Mit Auto, mit Arbeitsweg und so. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Voll in Ordnung. Wie man sich so einen kleinen Wagen vorstellt, macht irgendwie Spaß zu fahren. Ich finde, die Kupplung fühlt sich gut an. Kofferraum ist größer als vorher bei Susi. Das ist super. Ja. War ein bisschen viel hin und her, ist ein bisschen nervig mit irgendwie ist dann dieses Bordbuch, also wo Serviceheft und der ganze Kram drin ist und Anleitung und so, haben die irgendwie vercheckt am Anfang mit dazuzulegen, deswegen muss ich nochmal hinfahren. Dann wollte ich zur Werkstatt fahren, soll ich direkt einsteigen in meinen kleinen Mini-Rant. Okay, lehnen Sie sich zurück, es wird hässlich. Also, es ist folgendermaßen. Dieses Auto, habe ich später festgestellt, hat irgendwie die Möglichkeit, so Apple CarPlay-mäßig ausgestattet zu werden. Und das habe ich mir gedacht, okay, wenn das Auto schon kein Navi hat, wäre es irgendwie cooler, das auf dem Bildschirm zu haben, also eine Synchronität zwischen dem Handy-Navi und dem Bildschirm zu haben, damit das Navi vom Handy auf diesem Bildschirm ist. Tada! Weil dann muss man nicht sich irgendwie eine Handyhalterung dahin bauen und irgendwie damit was machen. Jetzt ist es aber so, dass niemand checkt, dass keiner kennt dieses Vorgehen, wie man CarPlay irgendwie im Auto installiert. Deswegen war ich da, ich bin extra hingefahren, kein Telefon.
Sondern also das heißt für alle, man kann es nicht selber machen.
Genau, man kann es nicht selber machen, muss es irgendwie freischalten lassen, kostet auch ein bisschen was. Aber es ist mir halt persönlich wert, das Navi irgendwie auf Augenhöhe zu haben und das vernünftig
bedienen
zu
können. Du bist ja weniger abgelenkt, ne? Das ist sicherer im Straßenverkehr, von daher.
Genau, finde ich irgendwie sinnvoller, als das Handy irgendwo klapprig irgendwo zu befestigen und keine Ahnung was. So, und ich bin extra hingefahren, habe gesagt, hey, ich würde gerne dieses Apple CarPlay freischalten lassen bei meinem Skoda, das funktioniert auch, ich habe das Auto auch bei eurem Autohändler quasi gekauft, ihr seid die Werkstatt davon und das sollte ja funktionieren. Hat sie gesagt, okay, ja, gar kein Problem, ich schreibe mal das hier auf. So, wir haben einen Termin nächsten Dienstag, dachte ich, okay, Dienstag, passt. Bin hingefahren am Dienstag und dann kommt erstmal so jemand und macht dann auf einmal so ein Fenster auf an seinem PC und sagt dann so, Herr Pelzer, dann machen wir jetzt mal Ihr Car Connect. Da habe ich gesagt, nein, Car Connect ist nicht das Richtige. Car Connect habe ich in 5 Minuten selber zu Hause gemacht. Da habe ich nämlich festgestellt, dass es Leute gibt, erst die Funktion erklären. Car Connect heißt, du gibst im Internet irgendwie, schaltest du es frei, gibst einen PIN bei deinem Auto ein und dann hast du quasi die Möglichkeit, über so einen Knopf im Auto deine Fahrzeugdaten an einen Reparateur-Menschen zu schicken oder so ein SOS-Signal zu schicken. Du bist einfach quasi vernetzt mit dem Auto, mit dem Internet so ein bisschen. So, ist gratis und kann man einfach machen. So. Ist eine Sache wie, also ein Amazon-Account erstellen ist komplizierter, sag ich mal. Okay. Und ist das kompliziert? Das ist so ewig her, als ich ihn erstellt habe. Sagen wir, ein Facebook-Konto eröffnen, das ist komplizierter. Und da muss man, glaube ich, nur E-Mail-Adresse und so eingeben. So, und dann hat er sich gedacht, dachte tatsächlich, dass ich mit ihm jetzt diesen K-Connect-Account machen will. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das habe ich gestern 5 Minuten zu Hause gemacht. Dafür brauche ich sie nicht.
Dafür wäre ich nicht hingekommen.
Aber können wir jetzt zu CarPlay kommen? Car was? Oh. Und dann war es so, ja, diese Funktion, dass man Apple CarPlay, dass man das Handy dann da ranschalten kann. Ach so, ja, das meinen sie. Ah, das hat hier jemand falsch aufgeschrieben. Und dann habe ich auf den Zettel geguckt, da stand halt CarPlay. Da stand nicht CarConnect. Also er hat sich quasi...
Seine Interpretation des Wortes.
Ja, so nach dem Motto, ey, das kenne ich, dann mache ich doch das. Dann denke ich mir erst, wer fährt extra dahin, um dieses CarConnect mit denen zu machen? Wie super unnötig. Und dann denke ich mir noch, ja, wer denkt denn, dass ich dafür dahin fahre? Dann war es so. Ja, Herr Pelzer, ist denn Ihr Auto überhaupt dafür freigeschaltet? Er hat gesagt, eigentlich schon, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, sollte funktionieren. Ja, was Sie sehen können, naja, ich guck mal, was ich hier sehen kann auf meiner Händleroberfläche. Hier sehen Sie, er dreht, wie nennt man das, bedeutungsschwanger, seinen Bildschirm und sagt so, das hier ist die Händlerseite. Ich sage, ah, okay, ist ja interessant. Sieht genauso aus wie die Seite, die ich gesehen habe. Aber die Händlerseite drüber. Ja. Und dann, ja, dann muss ich jetzt erstmal checken, was Sie für einen Bordcomputer, also welche Technik Sie quasi haben, so. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich wirklich nicht sagen, was das für eine ist, aber stand halt Skoda, Fabia, seit 2016, Baujahr bis 2018, sollte funktionieren. Und dachte ich, der ist 2018, also quasi 19er Baujahr eigentlich, sollte funktionieren. Dann hat er eine halbe Stunde davor gesessen und sich durch diese Händler an sich geklickt, mir immer den Bildschirm gezeigt und gesagt, ja, aber scrollen Sie doch mal runter. Nee, auf gar keinen Fall, da ist das nicht. Und dann war es aber so, stand dann so, Bordcomputer, sage ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Und wir haben Bordcomputer 7 gesucht. Und er hat eigentlich runtergescrollt. So.
Okay.
Und ich war so, scrollen Sie doch mal runter. Nee, es ist auf gar keinen Fall hier. Das geht nur bis 6.
Ich dachte mir, hä? Also, guck doch einfach schnell.
Guck doch einfach schnell so. Und dann hin und her. Dann kam noch ein zweiter Mitarbeiter und meinte so, ach hier, macht ihr so CarPlay? Ah, das gibt's ja voll, das machen ja die wenigsten. Und keine Ahnung was. Und dann war ich so, ja.
Ja, merkt man, ihr habt keine Ahnung von dem
Zeug. Ich wollte das mal ausprobieren. Und hab das dann erklärt, warum ich das sinnvoll finde. Und dann waren die so, ja, macht ja total Sinn, cool, ja. Und ich dachte so, Leute, was ist hier gerade los? Und dann hat er auf jeden Fall Ende der Geschichte, er hat runtergescrollt und dann war es dann da.
Oh ja, Überraschung.
Überraschung. Und genau, dann war alles cool. Dann hat er gesagt, okay, ja, dann geht das, dann bestellen wir das und können die das einbauen. Und dann meinte ich, ja, einbauen, das ist doch eigentlich nur so ein PIN eingeben. Ja, Herr Belter, das ist nicht so einfach. Ich, okay, wir müssen diesen Link bestellen. Dann kommt wie so eine DVD-Box, dann ist dann der Code da drin. Ich, ja, okay, soweit so gut. Soweit hätte man diesen Code auch einfach im Internet einblenden können, aber nein, es kommt eine Box mit dem Code drin. Und ja, dann muss das Auto an unserem PC angeschlossen werden, dann müssen wir das freischalten. Okay. Also müssen Sie einfach den PIN eingeben. Ja, quasi. Und das dauert aber wahrscheinlich eine halbe bis eine Stunde bis eine Stunde. Und das müssen Sie leider auch nochmal zahlen. Ich sagte, ach Leute, das ist doch, also...
Warte mal, wird dann noch eine Software extra installiert? Wahrscheinlich schon, oder? Sonst ist dieser Anschluss notwendig.
Also ich stelle es mir halt so vor, du kommst, also ich persönlich kann den PIN nicht eingeben. So, da kommt keine Bitte, geben Sie jetzt hier den Freischalt-PIN ein. Vermute ich, damit es halt nicht quasi gehackt wird mit irgendwelchen Key-Generatoren und so weiter. Und deswegen vermute ich, dass die, wenn die es anschließen, sehen die quasi das System hinter dem System, also das, was wir quasi als Interface sehen, dahinter gibt es wahrscheinlich noch so ein Händler, also so ein Werkstatt-Interface, wo die dann einstellen können, der Blinker blinkt 7-mal, wenn du nach rechts drückst und so. Und ich vermute, dass dann einfach dieser Sperrbildschirm nach dem Motto, gehen Sie zu dem Händler und fragen Sie ihn, weggeht, und dann steht dann da, ja, geben Sie jetzt den Produktcode ein. Ich glaube nicht, dass Sie da irgendwas installieren müssen, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht sicher, aber das ist so meine Vermutung, dass dann wirklich dann dahinter einfach dieser PIN eingegeben wird. Und das ist das Ende des Liedes schon.
Okay, das heißt, du fährst dahin.
Genau, nächsten Dienstag
geht's wieder. Tipp den PIN ein, du wartest, zahlst irgendwie eine Werkstattstunde, die wahrscheinlich relativ viel Geld kostet.
Ja, 50 Euro, die Werkstattstunde. Aber ja gut, soll ja auch bezahlt werden dafür, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es wirkt halt, also es ist ja gar keine Kritik an der Werkstatt, sondern es ist mehr so eine Kritik an allem. So, wo leben wir? Dass erstens die Werkstattmitarbeiter irgendwie das erst sich so total zusammensuchen müssten, warum macht Skoda das denen nicht so einfach? So nach dem Motto, hey, der Kunde möchte CarPlay, ich klicke CarPlay an, geben Sie das Modell des Autos eingegeben, ein grüner, riesiger Pfeiler stand auf dem Bildschirm, geht. Dann hätten wir uns eine halbe Stunde gespart. Ja. So, anstatt dass der dann irgendwie da rumsuchen muss, was total aufwendig ist, wo die mir auch erklärt haben, sie müssen verstehen, bei jedem Auto heißt das anders, bei jedem Auto funktioniert das anders, und nach dem Motto, es gibt irgendwie VW Play Car, dann gibt es irgendwie Mercedes Autoplay-Car. Nein, keine Ahnung. Also ne, ja, die gleichen Wörter werden quasi neu kombiniert für die gleiche Funktion an verschiedenen Herstellern. Das macht es irgendwie wohl kompliziert. Frag mich nicht. Und jedenfalls war es dann quasi, dass ich ein bisschen Verständnis hatte. So nach dem Motto, okay, es ist nicht euer Problem, aber es ist auf jeden Fall das Problem des Händlers. Mhm. Also die Leute, die das anbieten, die machen es einfach scheiße für den Kunden und für die Werkstatt, die dazwischen steht. Und genau, jetzt fahre ich Dienstag hin und gucke mal. Ich habe ja die Sorge, dass dieser Werkstattmitarbeiter dann rauskommt und sagt, also Herr Pelzer, kennen Sie Format C? Ich habe aus Versehen Ihr Auto gelöscht. Nee, aber dass er dann irgendwie so nach dem Motto, ah ja, es funktioniert irgendwie doch nicht. Ja.
Jetzt haben wir hier kein Internet, um Ihnen das jetzt anzuschließen. Aber ich bin jetzt im Händler-Interface.
Warten Sie kurz.
Ich scrolle mal ein bisschen rum.
Dann, weißt du, dann macht er so wie in diesen alten Filmen, wo dann so hacken, wo der einfach, das ist nur so.
Ja. Oh Mann, ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde berichten. Das ist echt eine Odyssee. Aber was ich noch als kleinen Bericht dazu, ich fand es mal sehr angenehm, mich in der Werkstatt nicht wie der letzte Vollidiot zu fühlen. Weil sonst ist das so, ich komme in die Werkstatt, denke mir, ja, irgendwas funktioniert nicht.
Ja, ja.
Oder so nach dem Motto, ja, hey, Ihre Bremsen müssen ersetzt werden. Ja, okay.
Wenn Sie das sagen,
wenn okay, Sie das sagen, nein, dann wird das wohl so sein, weil Sie würden es ja hoffentlich nicht sagen, wenn es nicht so ist. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem, weil ich kann es nicht überprüfen, weil wenn Sie sagen, da irgendwie Bremszylinder, irgendwas klappt nicht, okay. Dafür bin ich einfach nicht autonah genug. Und jetzt war es diesmal so, ja, es ist halt einfach so ein Feature, dass sie da irgendwie freischalten können, bla bla bla. Ah ja, okay. Mm-hmm. Und ich musste denen mal quasi was erklären. Das war ein witziges Gefühl, aber auch ein bisschen doof. Also, weil man immer dachte, ich kann nicht mal auf mich über euch aufregen, sondern eigentlich über Skoda oder wer auch immer dann dahinter steht, weil die es für die Mitarbeiter so nervig machen. Das ist mein kleine Odyssee zur Werkstatt.
Ja.
Aber Winterreifen habe ich bekommen und Gummifußmatten.
Gummifußmatten.
Toll. Yeah. Ja, für die nasse Winter.
Zeit. Yay. Cool. Cool. Ja, boah, ich bin gespannt. Ich hoffe, das klappt am Dienstag. Ich würde das halt gerne mal sehen. Ich habe das noch nie irgendwie. Doch, habe ich das schon mal im Auto gesehen?
Ich habe es noch nicht gesehen. Fände ganz cool, wenn es klappt.
Ja.
Mal gucken.
Ich bin noch gespannt, ob das automatisch verbindet oder ob man immer das Handy einstellt.
Nee, du musst placken.
Ja.
Dafür ist der USB-Anschluss da. Aber es finde ich gar nicht so problematisch, weil das wohl auch relativ viel Akku ziehen soll und deswegen lädt das Handy dann dabei auf und dann ist es okay. Also es ist in Ordnung. Und mit Bluetooth kannst du verbinden, dann hast du aber halt nicht quasi den Bildschirm gemirrored, sondern hast halt Spotify und so verbunden. Okay. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt irgendwie Navi und so alles nicht brauchen, gerade an dem Tag oder so, weil ich zur Arbeit fahre, könnte ich auch einfach nur das Handy reinschmeißen, der verbindet automatisch mit Bluetooth und startet automatisch die Playlist von Spotify. Das ist ganz cool.
Das ist echt
das ist irgendwie so ganz nett.
Das sind so diese Sachen, die wir in unseren alten Autos irgendwie.
Genau.
Wir wussten nicht mal, dass es sowas gibt. Weil wir
dachten,
ja, wir sind doch schon irgendwie modern unterwegs mit CD-Player und so.
Genau. So damals einmal noch dieses mit dieser Kassette, wo dann dieses Kabel rausging und dann irgendwie man CDs abspielen, vom Handy irgendwie abspielen konnte. Das war witzig. Aber ich wollte gerade noch was sagen. Genau, und zum Auto selbst. Ist halt so im Vergleich zu Susi so ein bisschen Plastikbomber-mäßig. Also man merkt halt schon so, wo dann bei Susi noch so ein paar kleine Extras dabei waren, irgendwie noch so ein, da ist noch so ein Fach da, das fühlt sich irgendwie so schön an. Es ist halt einfach pur Plastik, aber ist halt so. Also es macht mir nichts so großartig. Und was noch ein Unterschied ist, wenn du halt wirklich das Gaspedal durchdrückst, dann passiert nichts. Aber das ist auch egal. Also ist auch nicht so schlimm, weil ich generell eh ein braver Fahrer bin und bis 120 ist alles cool.
Okay.
So. Das sind nur die Sachen, die ich unterschiedlich merke. Und ich vermisse einfach Susi ein bisschen. Aber es macht sich gut. So, alles andere. Ja. Ja, gab es noch irgendeine Sache, die ich erzählen wollte? Irgendwas gab es, glaube ich, noch. Naja, fällt mir vielleicht schon gleich nochmal ein.
Ja. Auf jeden Fall können wir demnächst, wenn es dann soweit ist, wenn es funktioniert, uns mal zusammen reinsetzen ins Auto mal spielen, weil. Es gibt kein Auto mehr, aber wenn ich eins holen würde, dann müsste ich mir ja vorher erkundigen, ob das sich lohnt, diesen Stress zu haben.
Ja. Ah, genau, mir ist wieder eingefallen. Weil mir immer alle gesagt haben, ne, weil ich jetzt ja vom Diesel, also mein Polo war ein Diesel, witzigerweise, was immer alle ein bisschen wundert, zu einem Benziner gewechselt bin. Mhm. Und das haben mir vorher immer alle gesagt, hey, beim Benziner, den musst du richtig treten, also auf Touren bringen so und dann erst schalten und so. Und nach dem Motto, ne, musst du also so, sag ich mal, bei 3000 schalten, wo ich bei Susi immer so bei 2000 geschaltet habe. Und ich glaube, ich generell eher ein Typ bin, der eher untertouriger fährt als übertouriger, weil ich es immer nervig finde, dass das Auto so laut wird.
Ja.
Und das hört sich immer an, als würde es ihm wehtun. Das möchte ich nicht. Genau, und es ist aber so, du hast an diesem Auto so eine Eco-Green-Funktion. So
nach dem Motto, bitte jetzt schalten.
Genau, das hast du drin. Ja. Und du siehst aber auf diesem Display auch so ein Blatt, das immer grüner wird, wenn du nett fährst.
Okay.
Und voll spannend ist, dass ich da quasi alle 10 km/h gefühlt schalten muss.
Hm.
Das heißt, sobald ich 50 fahre, will er, dass ich im fünften Gang bin. Und dann zeigt er mir daneben auch, ne, wie viel Liter ich verbrauche an. Ich weiß halt nicht, wie akkurat das alles ist. Aber das sieht alles nach, ey, schalt einfach so schnell es geht,
ja. So,
solange du nicht untertourig bist, alles cool. Und dann fahr einfach alles im fünften Gang, wenn's passt.
Ja.
Und das ist so das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe, weil ich dachte immer so, im ersten bis 30, dann im zweiten schalten, ja. Dann, keine Ahnung, das hab ich so erwartet.
Ja.
So war's aber. Also so ist es nicht, wenn ich mich an diese Eco-Friendly-Sache halte und wenn ich auf den Spritverbrauch vertraue, der dann da steht, wenn das akkurat ist. Ich weiß es nicht, dafür bin ich auch wieder nicht autonah genug.
Ich glaube auch, dass da so ein Generationending dazwischen ist. Also gerade so unsere Eltern, die dann irgendwann mal ein Auto geholt haben, was dann irgendwie so gar keine Technik noch irgendwie drin hatte, sondern einfach nur ganz mechanisches irgendwas. Dann hieß es ja auch immer, ja, du darfst das nicht machen, dann musst du, wenn du an der Ampel stehst, den Gang rausnehmen und dann nur so schalten. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass da bei so älteren Autos, die wir heute alle nicht mehr fahren, dass da irgendwie auch einfach die Mechanik anders war und dass es da vielleicht vorteilhaft war zu sagen, ja, du fährst es auf eine bestimmte Umdrehung, dann ist es angenehmer fürs Getriebe, was auch immer, keine Ahnung. Und ich glaube, dass das einfach sich entweder mittlerweile überholt hat und das einfach nicht mehr so ist, oder man hat ja gesagt, naja, was für ein Trade-off machen wir? Was ist wichtig, dass das Auto lange hält und das Getriebe irgendwie dem ist gut oder viel weniger Spritverbrauch? Und ich glaube halt, dass man einfach da jetzt irgendwie auch so Kompromisse bereit ist einzugehen und wenn du einmal so gelernt hast, ja, du musst das so und so machen, dann fällt es auch schwierig, vielleicht zu hinterfragen, was für ein Auto sitze ich gerade und stimmt das eigentlich noch, was ich vor 20 Jahren gelernt habe?
Vielleicht, aber ich glaube, wahrscheinlich ist, also was ich jetzt am plausibelsten finde, ist, was du eben gesagt hast als zweites, nach dem Motto, wir fahren nicht ganz so Ultragetriebe schon, also motorschonend irgendwie, aber haben dafür diesen Eco-Bonus da quasi mit drin. Obwohl ich da mir auch immer denke, solange du merkst ja, wenn du untertourig fährst, das merkst du ja im Auto, zumindest habe ich es beim Diesel gemerkt, und das fühlt sich gar nicht so an. Das heißt, ich glaube nicht mal, dass ich dem Getriebe oder dem Motor irgendwie schade. Und deswegen halte ich mich erstmal brav an das grüne Blatt.
Ja, vor allem, das ist ja bei jedem Auto so ein Optimum, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dann schaltest du manchmal zu früh und dann merkst du, es ist irgendwie anstrengend fürs Auto jetzt gerade irgendwie nochmal irgendwie schneller zu werden. Genau. Oder wenn du zu spät schaltest, dann kreischt es ja sowieso bis an den Punkt, wo es halt auch irgendwie rot wird bei den Umdrehungen. Und ich glaube, bei jedem Auto findest du heraus, wo irgendwie die Wahrheit liegt. Bei meinem Toyota war es früher auch so, dass man irgendwie manchmal Leute gesagt haben, ja, ist es nicht zu früh oder zu spät oder was, je nachdem, wer drin saß. Und dann dachte ich mir, nee, das fühlt sich gut an.
Genau, das fühlt sich
gut an. Du spürst ja auch irgendwas, was das irgendwie fürs Auto irgendwie passt. Von daher.
Ja, deswegen vertraue ich auch erstmal darauf.
Ja, ich meine, die dieses Auto gebaut haben, werden ja irgendwo am besten vielleicht wissen, was irgendwie geht und was nicht. Und
es macht Spaß, das Blatt immer grüner machen zu lassen. Ich bin voll anfällig für so Gamification-Kram. Das ist einfach so, gib mir irgendwas. Aber es lenkt auch zum Glück beim Autofahren nicht ab, um das sicherzustellen.
Ja. Ich wollte das Auto noch, ich wollte das Blatt grüner haben und ich habe drauf gestarrt und deswegen bin ich gegen einen Baum gefahren. Upsi.
Ja, deswegen habe ich einen Baum überfahren. Deswegen habe ich ganz viele grüne Blätter auf meinem Auto.
Das ist wie bei Super Mario, wenn du Sachen einsammeln willst.
Dann stirbst du deswegen.
Naja.
Soviel zu meinem kleinen Auto-Ausflug. Das ist noch eine kleine Odyssee. Ich muss auch noch ummelden.
Das ist geil.
Ich habe irgendwie alle Unterlagen jetzt schon da. Kennzeichen auch und so. Das ist ganz cool. Das heißt, eigentlich bin ich, glaube ich, gut vorbereitet. Aber wie immer bei Behördengängen, man weiß nie, was passiert. Wird es schrecklich
oder wird es cool? Wenn du einen Termin vorher machst, ist es cool.
Okay, ja, habe ich gemacht. Bei mir wurde auch wieder von dem Autohändler gesagt, gehen sie ganz früh oder ganz spät und bla bla bla, wo ich mir dachte, ja, aber ich mache mir doch einfach einen Termin. Wenn du einen Termin
hast,
Latte. Und dann ist mir das doch egal.
Ich bin auch in so einer übelst langen Schlange einfach vorbeigelaufen. Ja. Und am Anfang stand ich in der Schlange und dachte mir so, warte mal, was passiert hier gerade? Und dann habe ich irgendwann geguckt, so irgendwie haben die Leute nicht so einen Terminzettel in der Hand oder irgendwie nichts. Da bin ich einfach mal durchgegangen und dann war ja, klar, setzen sie sich hin, sie werden gleich aufgerufen, weil.
Genau, du hast die Nummer, habe ich jetzt in der Mail schon bekommen. Das heißt, ich habe meine Nummer, die wird um diese Uhrzeit irgendwann aufgerufen werden. Alles cool eigentlich, ne?
Aber da standen überraschenderweise einfach locker über 100 Leute in der Schlange, die einfach keine Nummer vorher gezogen haben. Wo ich mir denke, war das jetzt eine Spontanaktion? Auf der anderen Seite.
Wie viele Leute können das spontan machen?
Ja, also ich glaube, die sind einfach nur, vielleicht wissen die nicht, dass man das vorher reservieren kann, vom Slot her so.
Bin ich mir auch nicht so sicher. Also, das ist der Tipp, weil seitdem ich mir auch so Termine gemacht habe, habe ich eigentlich nie schlimme Behördengänge gehabt. Das war eigentlich immer cool. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, das ist vielleicht noch dieser schlechte Ruf und die leiden so ein bisschen darunter, weil die Leute halt echt manchmal wahrscheinlich auch spontan hin müssen. Also Das kann halt wahrscheinlich passieren, dass es irgendwelche Sachen gibt, wie ich habe meinen Perso verloren, dann kann ich halt nicht einen Termin in 4 Wochen machen, obwohl wahrscheinlich auch da, keine Ahnung. So, mal gucken. Bis jetzt ist es eine Positiv-Streak.
Ist doch gut.
Ja, mal gucken.
Ich werde zur Abwechslung erzählen.
Dienstag ist es soweit. Ja. Was geht bei dir? Wir müssen wissen, Willi hat erstens das Snippet nicht beantwortet. Ich habe ihm eine 8-Minuten-Nachricht gemacht und er hat nicht geantwortet. Das habt ihr im letzten Podcast schon gehört. Sehr traurig. Keine Rechtfertigung. Und es war, ging um das spannende Thema Nacktheit. Das will Willi wohl nicht. Jedenfalls hast du aber was Spannendes angeteasert. Du hast gesagt, das erzähle ich dir erst heute.
Ja.
Und hau raus. Oder ist es noch zu früh?
Ach so. Ich kann einfach mal beginnen. Wir kriegen ja auch immer oft die Kritik, dass unsere Podcasts zu lang sind. Deswegen ziehe ich das jetzt nicht.
Oft die Kritik.
Ja.
Das ist immer Ingrid.
Nee, es sind ein paar andere, aber es sind nur die einzigen Rückmeldungen, die bisher kamen. So, ja, ich höre den Podcast. Aber das ist oft so lang und deswegen nicht immer alles. So, das,
du hast falsche Freunde.
Vielleicht.
Ich hör mal, mach das länger. Länger ist immer besser.
Echt?
Ja. Also tatsächlich, also so, also ich weiß nicht, die Leute raffen ja, dass die das einfach nicht am Stück hören müssen. Und wäre eigentlich jetzt nicht so der, wir machen ja kein Hörbuch, deswegen finde ich es halt nicht schlimm, wenn man das jeden Morgen zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit hört. Ja. Dann hörst du jeden Morgen 20 Minuten oder so. Ah, ist cool. Und also ja, ich meine.
Pro-Podcast-Tipp von Max.
Ja, man verliert ja nichts. Also ich finde, der Podcast kann nicht zu lang sein, weil man kann ja immer wieder irgendwann reinhören. Klar, wenn man noch andere Podcasts hat, dann hört man halt erst, in der aktueller irgendwie ist, so nach dem Motto, hey, weiß ich nicht, Fest und Flauschig oder Samt und Sorgfältig macht irgendwie nur Sinn zu hören in der Woche, weil da geht es um tagesaktuelle Sachen vielleicht oder so, je nachdem, wenn man das so denkt. Aber hier will man quatschen, kann ich mir eigentlich immer anhören, weil da ist jetzt nicht so, oh, heute hat Trump das gesagt, lass uns darüber reden und am nächsten Tag ist das schon wieder nicht aktuell. Wir sind einfach zeitlos.
Interessant, sind wir das?
War meine Idee gerade zumindest.
Ist gut. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen vor kurzem.
Herzlichen Glückwunsch, Junge oder Mädchen?
Das entscheidet man ja nicht, das wird ja oft spontan, also, wenn man betrunken ist.
Ja, okay.
Habe ich gehört.
Ja.
Ups. Ja. War jetzt stark geprägt durch die Weihnachtszeit bei mir, dieser Entscheidungsprozess, dieser Findungsprozess. Ja. Und
Haartransplantation.
Hä?
Haartransplantation.
Ja.
Tatsächlich?
Nein.
Okay.
Ich habe lange überlegt, okay, woran glaube ich eigentlich? Wirklich? Also,
okay.
Und dann habe ich mal
so. Lass mich raten, es ist nicht Gott.
Nee.
Okay.
Sachen, die wirklich existieren.
Okay.
Autsch. Was ist so mein, was glaube ich eigentlich über das, was uns noch erwartet in Zukunft? Und bin ich eigentlich konsequent, wenn ich dann glaube? Ich habe mich selbst quasi auf die Probe gestellt. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, haben wir die richtigen Aktien im Portfolio? Ich sage, okay.
Die laufen wieder besser, ne? Also ist ganz cool.
Genau, passt eigentlich zu dem, woran ich glaube. Bei einer Sache müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay. Da habe ich jetzt neue Infos, aber egal, ist jetzt erstmal irrelevant. Okay. So, dann habe ich gesagt, okay, aber so die ganze, wie lege ich mein Geld an, passt zu dem, woran ich glaube.
An den iGod.
Ja, genau, so an so technischen Fortschritt.
Prinz Pi und, sagen würde.
Weiß ich nicht. Die daraus resultierenden Vorteile für die Menschheit und aber auch die Fähigkeiten, die man halt als Mensch mitbringen muss, zukünftig, um in dieser Welt irgendwie klarzukommen.
Und zwar ein Exoskelett.
Genau. Ja, hatte letztens einer auf seinen
Abschluss. Ich will unbedingt Exoskelette haben. Sorry, schiebe nach hinten.
Und ich finde das Beispiel vom Anfang vorhin mit dem Mechaniker in der Werkstatt, eigentlich ziemlich passend irgendwie zu der Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, weil er hat wahrscheinlich irgendwie teilweise ein bisschen Problems mit diesen neueren Sachen wie klarzukommen, sei es irgendwelche Portale zu benutzen, sei es irgendwie neue Software zu installieren, sei es aber auch einfach die Zusammenhänge zu verstehen, so wie, ja, da müssen sie zu uns kommen, weil wir müssen das anstecken und einen PIN eingeben. Vielleicht ist das gar nicht die Wahrheit, aber vielleicht glaubt er, dass das so ist, weil das für viele andere Prozesse gilt, weil er einfach vielleicht nicht den ganzen Kontext irgendwie greifen kann.
Das passt ganz gut. Ich habe im Internet viel darüber gelesen, so nach dem Motto, dass die Leute von einer Werkstatt zur nächsten geschickt wurden und da hat es dann funktioniert. So nach dem Motto, die wurden weggeschickt, ja. Nee, das können wir nicht machen. Dann sind sie zum anderen Werkstatt gegangen und da ging es dann. Also das passt ja
dazu. So nach dem Motto, ne? Ja, boah, ich habe keine Ahnung, wie das geht, schick ich lieber weg.
Genau.
Und das habe ich mal ein bisschen weitergedacht und überlegt, was sind eigentlich so die Themen, die jetzt in so meinem Berufsstrang, den ich eingeschlagen habe, nochmal spannend werden und wo habe ich da vielleicht noch ein Defizit, rechts und links? Also wo könnte ich vielleicht...
Mechatroniker.
Genau. Vielleicht, was habe ich noch nicht so geschnallt und wo habe ich vielleicht noch so Lücken, die ich gerne schließen würde?
Okay. Ich bin gespannt.
Ja, da habe ich drüber nachgedacht und kam dann
zu... Du hast den neuen Job schon unterschrieben, das weißt du, ne?
Ja, aber das ist völlig fein. Dann habe ich drüber nachgedacht und festgestellt... Ich bin einfach cool. Ich bin einfach perfekt. Ich muss nichts machen.
Würde ich zustimmen.
Ja. Ende der Geschichte.
Gut, willkommen zu guten Abend, gute Nacht, ciao.
Nein. Und ein Ding, was ich schon jetzt länger auch festgestellt habe im Alltag, war einfach die, jetzt auch im Kontrast zu anderen Kollegen, die den gleichen Job machen, aber aus mit einem anderen.
Aber schlechter.
Nee, aber auf eine andere Art und Weise, weil die bestimmte Sachen besser verstehen, andere wieder vielleicht ein bisschen schlechter, aber die haben halt da auf jeden Fall ein paar Sachen irgendwie. Besser.
Ja, jeder hat seine Stärken und Schwächen.
Genau, klar. Ja. Mhm. Und da kannst du ja auf zwei Arten spielen. Du kannst halt hingehen und sagen, ja, ich fokussiere mich jetzt nur auf meine Stärken, mach die jetzt irgendwie krass und damit ist fein. Aber ich finde das kacke, Schwächen zu haben. Also ich finde die.
Weil sie halt offensichtlich sind, so im Job meinst du auch.
Ja, und ich mag einfach auch diesen Moment zu sagen, ja, davon habe ich keine Ahnung, das ist Technik. Oder, ne?
Und verstehe ich.
Ich will einfach die Sachen raffen. So, ich will die nicht. Und ich will nicht in allem irgendwie total der Master jetzt werden und sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie super krass in allem, sondern ich will einfach.
Das wird ja auch
realistisch gesehen nicht. Genau, ich will einfach so die Basics in vielen Bereichen einfach verstanden haben, dass ich sagen kann, okay, ich kann dir zwar jetzt nicht im Detail folgen, aber vom Grundkonstrukt her, ja, Haken dran, so klingt nachvollziehbar, lass das so machen.
So. Um so ein Beispiel zu machen, zum Beispiel, du kannst so ein bisschen den Code lesen, der hinter dem Programm steht. Mhm. Du verstehst was von dem Design, wie das funktioniert ist, also nach dem Motto, wie kann man das irgendwie schöner aufhübschen? Du hast ein bisschen Ahnung vom Marketing, sagt der Motto, wie können wir dieses Produkt, das wir dann vielleicht designt und gecodet haben, irgendwie verkaufen? Und wie kann ich vielleicht das Team am Laufen halten, dass alle happy sind und so ein bisschen so. Genau. Also so nach dem Motto, nicht, ich bin der Hacker, der irgendwie nur coden kann und nichts mehr sieht und nichts hört. Und
Angst hat vor Mädchen.
Und Angst vor Mädchen. Also das vielleicht schon, aber nee. So, das meinst du so ein bisschen, oder?
Ja, genau.
Okay. Ne?
Und
jetzt bin ich mal gespannt, was dir noch gefehlt hat an diesen Sachen.
Ja, und wenn ich jetzt mal so die Skills mal so auf den Tisch packe, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, der eine ist der Hacker, der andere ist der Designer, der dritte ist so der Menschenkenner, ja, der weiß, wie Leute ticken, was sie wichtig ist und das irgendwie, dann gibt es noch jemanden, der vielleicht eine Ahnung hat von Geschäftsmodellen und da irgendwie krass Business Cases rechnen kann und so weiter. Und durch das, was ich bisher gemacht habe, habe ich so eher so Finanzbereich halt mein Fokus, kann halt irgendwie mit Zahlen ganz gut umgehen, kann Excel-Sheets basteln, die alles möglich ausrechnen, alles super. Behaupte einfach mal, ich habe so ein gewisses Grundverständnis für andere Menschen, habe so ein bisschen Empathie mitgegeben bekommen, so von Grund auf, weil ich mich immer früher weil ich mich früher mal prügeln musste in der Schule und dann lernt man Menschen zu lesen.
Hast ihr Blut getrunken und dann wusstest du, was sie denken.
Genau. Mach ich heute noch so. Nee, und das heißt, wo ich festgestellt habe, wo meine größte Lücke ist, ist tatsächlich in dem...
Warte, das Intro ging jetzt, glaube ich, 8 Minuten, jetzt kommt der Punkt. Okay, was ist deine Schwäche? Design.
Ich glaube, ich habe da...
Oder Coden.
Ich habe, glaube ich, was Design angeht, habe ich so auch Blick für.
Okay.
Dass ich sage, das sieht gut aus, das sieht schlecht aus. Ich glaube, es gibt viele Leute, die kritisieren häufig irgendwie Designs, aber dann irgendwie, wo ich mir denke, deine Kritik ist doch schlimmer als das Design, was wir gerade sehen. Also ich glaube, da habe ich einfach so ein Gefühl für Ästhetik und sowas.
Und das Design umsetzen können ist gar nicht so das Problem, das ist nicht so eine wichtige Sache.
Nee, also gerade in diesem, sag mal so, du kannst, wenn du jetzt für Software irgendwelche Designs erstellst, haben sich gewisse Dinge einfach schon etabliert und wo man einfach festgestellt hat, okay, wenn du zum Beispiel ein Formular designst, dann sind das die Best Practices und das sind so die.
Das heißt, das ist eigentlich, du musst nur wissen, wie du es haben willst und dann kopierst du zusammen so ein bisschen.
Entweder klaust du es dir zurecht und passt es auf deinen Pattern an oder du kannst halt dann auch da sehr gut sagen, ja hier, ich nehme einfach eine Agentur und die macht das für mich hübsch, die hübscht das dann auf und verbessert.
Macht dann Vorschläge und du kannst dann mit deinem guten Auge, sage ich mal, mit deinem Designauge noch entscheiden, ja okay, ich möchte gerne das oder das.
Aber du musst halt einfach nur wissen, was du ungefähr haben willst und dann kannst du es wirklich gut rausgeben. So.
Geil, das heißt, du fängst an zu coden?
Ja.
Geil.
Ja.
Okay.
Aber das Coden an sich ist gar nicht so das Essentielle und das gar nicht Entscheidende für mich, weil Code lesen kannst du relativ
fix. Ich habe schon Quelltexte von Seiten jetzt gelesen und HTML-Sachen rauskopiert.
Gerade das ist besonders anspruchsvoll und dafür braucht man ein sehr geschultes Auge. Nein, aber ich finde, Coden ist so wirklich so das letzte Etwas. Also,
darf ich ganz kurz doof mal fragen, wenn wir jetzt von Coden reden, reden wir doch im Prinzip von, wir haben verschiedene Programmiersprachen irgendwie und eigentlich ist es doch immer so if-clo, also so nach dem Motto, wenn, dann, Sätze und so, das sind doch Algorithmen und das schreibt man doch und das, natürlich ist es jetzt super unterkomplex, wie ich es erkläre, aber es ist doch im Prinzip das, du schreibst diese Wenn-Dann-Sätze und alles mögliche zu berücksichtigen, versuchst viel zu automatisieren, versuchst das irgendwie bugfrei hinzukriegen und so, das ist doch das, wenn wir von Coden reden.
Genau, so, das oder? Ist so dieses, okay. Das wirklich, wo ich sagen würde, das ist das Handwerk, wo du sagst, ich habe da eine Aufgabe bekommen, ich soll das und das, die Software soll das und das können, okay, ich schreibe das jetzt runter in Quellcode und danach wird der zu einem Programm zusammengebaut und läuft dann irgendwo. Das ist das, wo ich sage, da kann man auch sehr gut drin werden. Das ist viel Übungssache, das ist viel, auch ein bisschen was mit Talent zu tun, einfach viel machen und dann schreibst du irgendwann mal guten Code. Also guter Code wiederholt sich zum Beispiel nicht und nutzt immer wieder so ähnliche Funktionen, wenn es sich anbietet. Und
Patterns.
Und ist leicht zu lesen, auch für Dritte, gut kommentiert und so weiter und hat keine Fehler, bla. Mhm. Das ist was, wo ich sage, ja, das ist gar nicht mein Anspruch, das im Detail zu verstehen. Und ich will das auch gar nicht groß können, weil das ist wirklich eher, wo ich sage, das ist eher das Handwerk. Mhm. Was halt viel spannender ist, ist aus meiner Sicht ein Grundverständnis dafür, wie so Systeme designt werden. Also, wenn du dir überlegst, du willst jetzt eine App bauen, dann gibt es das Interface, was der Kunde sieht, dann gibt es irgendwo Server, die irgendwo stehen, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kommunizieren, dann verschlüsseln die Daten auf eine bestimmte Art und Weise, dann gibt es bestimmte Wege, wie du auf diesen Server reinkommst, wie der Server mit dem Interface sich austauscht und so weiter. Und da gibt es eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, die du machen musst, um zu sagen, okay, das ist mein Setup, mit dem ich arbeite. Das sind die Eingangskanäle, das sind die Ausgangskanäle, das sind die User, die haben folgende Rollen, die haben folgende Berechtigungen. Auf die und die Art authentifizieren sie sich gegenseitig. Das sind die Verschlüsselungen, die verwendet werden. Und dann baust du irgendwann mal, wenn du diese grobe Architektur dir überlegt hast, baust du irgendwann dann die einzelnen Code-Schnipsel und steckst sie zusammen.
Ist das nicht die Jobbezeichnung Systemadministrator?
Nee, Systemadmins sind die das dann am Laufen halten. Wenn alles fertig ist, dann du kannst dir vorstellen, die nehmen das dann auf ihren Server und gucken, dass der Server die Software einfach am Laufen hält.
Und wie heißt denn der das quasi entwickelt?
Der Struktur? Ist ein Architekten in der Regel.
Ah, Systemarchitekt.
Ja. Oder was, ne, irgendwie so. Die sich halt komplett von A bis Z alles überlegen und dann sagen, yo, so machen wir es. Wir nutzen die Programmiersprache und nicht die andere. Weil und dann kommen so Entscheidungswege wie, aha, läuft das auf einem Smartphone? Ist das das und das, ist das der und der Prozessor? Wie viel Traffic erwarten wir? Wie viele Sachen müssen parallel passieren? Was für Algorithmen benutzen wir? Es gibt
bestimmt manche Programmiersprachen, die sind für Bilder, wenn man viele Bilder irgendwie einbaut, einfacher einzusetzen. Andere sind vielleicht eher für, weiß ich nicht, Schrifthervorhebung oder so, also ganz einfach gesprochen. Irgendwie.
Genau, und da gibt es halt wirklich, jede Programmiersprache hat Vor- und Nachteile und du musst halt um die Entscheidung zu treffen, wie bauen wir jetzt unsere Software, musst du halt grob verstehen, warum und weshalb und dann kannst du halt diese Entscheidung besser treffen. Und für mich ist es auch gar nicht wichtig, diese Entscheidung zu treffen, aber ich will sie nachvollziehen können. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Team arbeite mit, weiß ich nicht, einem Architekten und 5 Entwicklern, sagen wir mal, und der Architekt schlägt das und das vor und die Entwickler sagen, ja, dann nehmen wir die und die Sprachen, dann einigen sie sich, dann will ich nicht der Einzige im Raum sein, der nicht nachvollziehen kann, warum also das
nicht. Und nickt.
Na, ich kann halt dann nur vertrauen, was auch okay ist, aber
so wie bei meinen Bremsen.
Genau, du bist dann genau in der Situation, dass du sagst, okay, wenn sie das sagen, dann machen sie mir jetzt die Bremsen neu. Und ich finde halt, den Eigenanspruch, den ich da habe, ist halt zu sagen, naja, ich will es halt nicht im Detail verstehen und ich vertraue es auf völlig fein.
Klar.
Aber ich muss ja, wenn mich dann jemand nachher fragen würde, warum das und nicht jenes, dann muss ich ja irgendwo für mich dann auch in der Lage sein zu sagen, ja, das sind die Entscheidungswege und das sind die Begründungen dafür. Und ich bin ich derjenige, der das einfach nur wiedergibt, sondern kann auch sagen, okay, ich habe es auch selber durchdrungen und kann ja selber erklären, wie es ist, ohne dass ich in der Lage bin, selber eine Architektur von der Pike auf aufzusetzen. Klar. Aber wenn es die gibt, kann ich die sehr schnell raffen und dann auch vielleicht auch selber sagen, da habe ich Bauchschmerzen mit, aber ich kann das mittragen als Entscheidungsträger, weil ich habe es halt zu einem gewissen Grad, kann ich das Risiko auch abschätzen.
Und es reicht ja auch, wenn man schon, sag ich mal, Fragen stellen kann. Also wenn die dann irgendwas entscheiden und man selbst zu wenig in diesem Thema drin irgendwie, um eine Frage zu stellen. Und selbst wenn man eine Frage stellt, dann würde man die Antwort nicht verstehen. Das sind ja alles Situationen, in die man eigentlich nicht kommen will.
Das ist unangenehm.
Und wenn man das irgendwie hat, wäre schon cool, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie einen Bauchschmerz bei dieser Sache. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Kannst du mal erklären, wieso das so und so ist? Ja, dann erklärt einem die Person das. Und dann kann man das so ein bisschen verstehen. Ja. Das ist ja total cool. Also das reicht ja schon total.
Völlig,
ja. Man muss ja nicht, keine Ahnung, du willst ja, also man hat wahrscheinlich auch gar nicht die Kapazitäten, den ganzen Code durchzulesen und zu sagen, nee, hier hätte ich gerne ein A und kein B und so. Ne? Das, ja,
das ist ja gar nicht, auch nicht der Anspruch. Die Aufgabe. Ne? Das ist dann so, dann würde ich quasi dann, wenn das dein Anspruch ist, dann wirst du halt einfach Software-Engineer, dann wirst du Entwickler. Ja. So, und dann ist es dann genau deine Aufgabe, halt Code von anderen auch mitzulesen und dann zu verbessern.
Stimmt.
Aber ich habe schon so von der Grundrolle, die ich dann jetzt auch im neuen Unternehmen übernehmen möchte, wie gesagt, gar nicht den Anspruch, auf die Ebene gehen zu können. Aber ich möchte halt die richtigen Fragen stellen können. Mhm. Also kann ich zum gewissen Grad jetzt schon, aber nicht so, dass ich mich damit auch safe fühle.
Verstehe.
Und ich möchte auch zukünftig da einfach vielleicht ein bisschen sicherer drin werden. Und ich war immer so ein bisschen derjenige, der immer neugierig war und auch sich viel angelesen hat und dann irgendwie doch die teilweise gute Fragen auch stellen konnte. Aber ich hatte auch Kollegen, die aus der Schiene kamen, die zum Beispiel tatsächlich auch selber irgendwie, weiß nicht, einen Master in Informatik gemacht haben und dann diese Rolle übernommen haben.
Ja.
Und ich habe dann jetzt wirklich auch jetzt bei anderen Projekten, die wir so mitbegleitet haben, habe ich viele gesehen, die als, sag mal, nicht technischer PO dann den Job gemacht haben. Und ich habe die gesehen, die den Hardcore-technischen PO gemacht haben.
Product Owner heißt genau. PO, nur ganz kurz.
Und für mich war ich finde beide Extreme halt nicht gut.
Verstehe.
Und ich finde, eine gewisse Balance musste halt mitbringen. Und wie gesagt, ich hatte am Anfang erwähnt, so das, was ich über mich selber denke. Ich glaube halt, so was diesen Finance-Part und den Business-Part angeht, Haken dran. Da habe ich einfach durch die Ausbildung und das Studium einfach viel gelernt.
Ach krass, warte, ist das jetzt gerade das 18-Minuten-Intro für du machst den Bachelor in Informatik?
Ja, also, Mann, aber danke, genau das hast du jetzt mir vorweggenommen, was ich eigentlich gleich erst droppen wollte. Ja.
Es tut mir leid, ich wollte sagen,
aber genau das ist
zeigen, dass ich mitdenke. Ja. Krass. Ja. Also doch, weil du hast ja immer noch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, wieder an die Uni zu gehen.
Schon länger, ja.
Und krass.
Jetzt habe ich einen Modus gefunden, in dem das auch, glaube ich, gut funktioniert und mir genau das bisschen Info bringt, was ich brauche. Und Info, nicht zu viel.
Informatik, witzig.
Genau. Ich habe jetzt einfach
Sorry, ich wollte sie echt nicht vorwegnehmen, aber ich habe mich gerade so gefreut, dass ich das irgendwie
zusammengebaut habe. Genau das ist es, ja. Okay. Ich habe dann jetzt vor ein paar Wochen, also bis Ende Januar war Einschreibungsfrist und dann habe ich vor...
Du hast mir davon nicht erzählt?
Nee.
Oh
Mann. Ich habe das irgendwie erstmal für mich im stillen Kämmerlein quasi ausgemacht, um halt wirklich alle Facetten mal durchzugehen und zu merken, okay, ist es das, ist es nicht das und funktioniert es nicht.
Haben wir das nicht genau vor einem Jahr so ein bisschen mit Design eben nochmal durchgedacht?
Ja, genau.
War doch eine ähnliche Phase, oder? Auch so ein bisschen durchgedacht.
Und ja, aber
so
dann habe ich festgestellt, was dieses Design-Thema angeht, das passt halt nicht zu dem, woran ich halt glaube. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen einen Ausblick machen möchte, die Dinge, die wir heute nutzen, sei es jetzt ein Handy oder ein Laptop und wo wir halt tatsächlich in Interaktion mit Software treten, ich glaube halt, dass das Interface an sich, wie es heute ist,
schon voll in Ordnung so, ne?
Also A, ist es schon gelöst für viele Sachen. Ich glaube, da ist halt, jetzt klar, kannst du jetzt irgendwie immer noch besser werden, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, dass es ein Shift geben wird und wir sehen es ja mit den ganzen Sprachgeschichten. Und ich glaube halt einfach, dass die Interaktion des Mensch und Computer einfach immer weniger Oberfläche erfordert.
Neuralink.
Für den Input. So. Deswegen ist halt die Frage, wie designst du Sachen, immer noch spannend, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube halt, so ein Studium, wo du visuelles Design lernst, ist halt dann, das passt nicht mit meiner Glaubensrichtung an die Zukunft. So, und deswegen glaube ich, kann ich darauf eher verzichten, als auf das, wie funktioniert es technisch. Und gerade da wird es irgendwie, glaube ich, spannend.
Verstehe ich, ja.
Und genau, ich habe mich eingeschrieben.
Cool. Wo?
An der Fernuni.
Okay.
Es kostet irgendwie lächerlich wenig. Also ich glaube für 6 Jahre Bachelorstudium. Also wieso 6?
6 Semester meinst du?
Nee, 6 Jahre.
Ach krass. Ach so, weil Fernuni Wochenende irgendwie so. Weil
es ein Teilzeitstudiengang ist. Kostet irgendwie 2000 Euro insgesamt.
Insgesamt?
Für 6 Jahre.
Ja, das ist ja günstiger als normal an der Uni zu studieren.
Genau, weil du halt kein Jobticket dann hast, weil es eine Fernuni ist.
Keine Mensa.
Und das fällt alles weg. Aber du hast halt trotzdem irgendwie die, sag mal, die für Verwaltung, für Klausuranmeldungen, du hast halt immer noch so und du kriegst ja Material zugeschickt per Post und so einen ganzen Kram.
Ist ja fair.
Und dafür ist es völlig fein. Das heißt, ich habe keinen finanziellen Druck, irgendwie das ich muss jetzt schneller studieren oder weniger schnell studieren.
Das heißt, du hast es direkt am Anfang bezahlt oder wie macht man das?
Nee, das ist dann pro Semester, Semesterbeitrag.
Ach so, okay, du hast nur hochgerechnet. Okay,
die sagen das auch konkret so nach dem Motto, wenn du dich hier einschreibst, ist dann, wenn du es halt in der Regelstudienzeit schaffst, zahlst du.
Das heißt, 6 Jahre sind Regelstudienzeit und so, okay.
Genau. Du kannst es auch in so einem Vollzeitstudiengang machen, aber das ist einfach utopisch.
Ja, klar.
Ich hab mir einfach anguckt, was sind die Module, wie ist der Workload pro Woche, also in Stunden und wie viele Stunden, glaube ich, irgendwie realistischerweise neben dem Job, neben meinem Privatleben irgendwie noch in so ein Studium reinpacken zu können. Und ich finde, dass mit 10 Stunden die Woche ist ist nicht ohne, aber machbar.
Ja, es wären so 1,5 Stunden pro Tag.
Genau. Oder halt einmal am Wochenende so einen Sonntag, einfach so einen Lerntag oder so einen Samstag einfach mal früh aufstehen und dann voll den ganzen Tag mal machen.
Cool ist das, finde ich, dass das so ein bisschen auch den Kreis schließt zu Folge 21.
Das legendäre Folgenzitat, was nie passt.
Wo du doch die Liste gemacht hast und so ein bisschen gesagt hast, okay, du priorisierst so ein bisschen und sagst, okay, was frisst mir eigentlich wie viel Zeit? Und wo möchte ich gerne Sachen aus meinem Alltag vielleicht rausstreichen und kann dafür Kapazitäten für was anderes schaffen? Und das ist jetzt im Prinzip ja so ein bisschen ein Ergebnis davon. So, hey, ich hatte irgendwie noch so 10 Stunden Kapazität, wenn ich das und das vielleicht einspare, wenn ich vielleicht 2 Stunden früher aufstehe am Wochenende, was ich hinkriegen könnte. Und deswegen habe ich dann Fenster, wo ich das machen könnte.
Ja. Ist halt darauf ausgelegt, dass ich damit super viel Disziplin rangehe, weil es gibt niemanden, der dich zum Lernen zwingt. Es gibt niemanden, der irgendwie sagt, du musst jetzt noch irgendwas einreichen, sondern es ist halt voll auf einen selbst ausgerichtet. So, entweder machst du es oder machst es nicht. Oder irgendwann ist halt Klausur. Gehst halt hin, schreibst und
guckst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt wenig Leute, bei denen ich mir das besser vorstellen könnte als bei dir. So, also vor allem durch die letzten Jahre. Also vielleicht zu unserer Schulzeit noch nicht so. Wir beide undisziplinierte Affen sind. Mhm. Aber jetzt so durch diese ganze Arbeit und so, wie du dich da reinhängst, sehe ich da eigentlich kein Problem, dass du das machst, solange es dich halt bei der Stange hält. Wenn es irgendwann abgefuckt ist und irgendwie nicht mehr cool ist, ja gut, aber dann kannst du es immer noch lassen. Also hast du vielleicht deine Grundkenntnisse erlangt, die du wolltest, hast halt Einblick bekommen.
Das Ding ist, genau, das ist das Ding, wenn ich jetzt, ich glaube, jedes Semester gibt mir so ein gewisses Skillset mit. Und das heißt, wenn ich dann irgendwann mal merke, okay, die Semester 4, 5 und 6 sind nett, aber reicht jetzt, dann habe ich gar keinen Schmerz damit zu sagen, Haken dran.
Du brauchst quasi nicht, dass der Bachelor ist dir quasi egal.
Das darum geht es nicht. Was ich brauche, ist ein strukturiertes, aufbereitetes Set an Material, das mir hilft, einfach so eine Grundfähigkeit, also so ein Grundverständnis zu erlangen. Und ja, man könnte jetzt sagen, da gibt es noch Alternativen, man könnte sich das auch in irgendwelchen YouTube-Videos reinziehen und so weiter. Aber ich wollte den Luxus haben zu sagen, ja, ich kriege das einfach in so portionierten Päckchen, wo jemand sich schon überlegt hat, wie viel Zeit man dafür verbraucht, brauchen sollte. Und dann, ja. Und es kostet halt echt wenig, so hochgerechnet.
Ja, wenn man überlegt, was du dafür bekommst, sage ich mal, ne? Und was es dir eben wert ist. Und es ist dir halt eben wert, sage ich mal, weiß ich nicht, 300 Euro im Jahr für etwas auszugeben, was dich irgendwie weiterbringt und weiterbildet. Andere, also ja, why not?
Ja. Genau, und dann geht es da auch irgendwie im März wahrscheinlich dann so langsam los.
Krass. Aber wie läuft es mit Fernstudien? Ich habe da immer nur so ein bisschen, also ich kenne, glaube ich, immer nur die Negativbeispiele, die Leute, die sagen, ja, ich studiere Psychologie in der Fernuni und verkacken und machen eh nichts und keine Ahnung, immer fragt man nicht mehr, weil es unangenehm ist. Forderst du immer Material an oder ist so Semesterstart und du kriegst, keine Ahnung, einen Karton zugeschickt mit Akten und Skripten und keine Ahnung was?
Ja.
Und dann wird gesagt, okay, hier ist noch eine Online-Vorlesung, die wird irgendwie jede Woche hochgeladen oder so. Und dann ist irgendwann Stichtag und dann ist Klausurschreiben und dann muss man da hinfahren oder was? Oder ist Online-Test oder wie? Also nur so ganz
kurz. Also ich muss sagen, ich habe eingelesen. Echt wenig informiert über das organisatorische Ablauf. Ich habe so die Rahmenbedingungen für mich gecheckt und gemerkt, okay, das passt. Also zeitlich haut das hin, inhaltlich passt das und vom Gesamtmodus her check. Was ich am Anfang jetzt machen musste, ich musste fürs erste Semester quasi meine Fächer belegen.
Wie im normalen Uni.
Ja, das heißt, du gehst halt hin, dann stehen halt irgendwie, ich glaube, maximal kannst du 4 Module machen pro Semester.
Wenn du Teilzeit machst?
Wenn du Vollzeit machst.
Wenn du Vollzeit machst.
Und mir dann kam direkt der Vorschlag, da sie Teilzeit angeklickt haben, empfehlen wir ihnen, diese 2 Module als erstes zu machen.
Das heißt, die führen einen auch so ein bisschen dadurch, anders als bei normalen Unis, wo man dann eher ein bisschen verloren ist
am Anfang. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein Beispiel, so Studienplan. Genau. Und
auch für Teilzeit?
Ja. Cool. Und die empfehlen halt dann, bestimmte Fächer in einer bestimmten Reihenfolge zu machen, wo ich dachte, okay, das hinterfrage ich jetzt gar nicht, weil wenn sie schon was dabei gedacht haben. So. Und dann habe ich genau die angekreuzt. Und ich meine, gelesen zu haben, das stand sowas wie, sie kriegen dann 2 Wochen, bevor das Semester losgeht, irgendwie Material zugeschickt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die es per Post schicken, also Skripte per Post raushauen, oder ob die einfach per Mail irgendwie dir was zuschicken, wo es dann heißt, hier, das sind die Skripte für dieses Semester. Und du hast dann tatsächlich auch Klausurtermine, die sind dann einfach fix. Die sind dann irgendwann im Sommer wahrscheinlich. Und du hast aber, die Uni selbst ist in Hagen, das ist diese Fernuni Hagen, aber hat halt überall in Deutschland irgendwie Klausurstandorte.
Ach, wie witzig.
Das heißt, ich kann einfach in Köln die Klausur schreiben.
Ach, echt?
Ja. Muss dann gegebenenfalls, ich weiß noch nicht, ob das auf dem Wochenende fällt oder auf dem normalen Wochentag, muss ich halt vielleicht Urlaub nehmen oder einen halben Tag frei.
Obwohl die für so Teilzeitleute wahrscheinlich das auch angenehm machen, vielleicht dann doch am Wochenende legen.
Ja, ich weiß nicht, ob die da separate Termine für haben. Weil streng genommen spricht gar nichts dafür, das zu trennen, weil
stimmt,
das ist dasselbe Modul, nur ich habe halt, die Anzahl der Klausuren ist nur weniger, das heißt, aber selbst da denke ich mir, naja, ich habe halt 30 Urlaubstage und
Die sind halt 3 Klausuren, 4 Klausuren maximal.
Genau, 4 Klausuren, das sind 4 Urlaubstage, so what, also das wird mir jetzt nicht irgendwie, klar, müssen jetzt überlegen, wie viel musst du davor noch lernen. Selbst
wenn du dann noch, ne, sagst, 3 Urlaubstage pro Klausur, dann bist du bei 4 mal 3, dann bist du bei,
Ja, aber und, auf jeden Fall, sagen wir so, wenn die Hälfte meines Jahresurlaubs dafür in Anführungszeichen opfern müsste, würde ich sagen, das ist total fein irgendwie und kannst trotzdem irgendwo noch 2 Wochen Urlaub zwischendurch machen.
Genau, solange es sich immer lohnt. Und du kannst ja immer noch sagen, okay, ich schreibe diese Klausur jetzt dieses Semester. Du hast ja keinen Druck.
Eben,
so,
eben, genau.
Das heißt, selbst wenn es auf der Arbeit irgendwie Crunch-Time, alles ist hart und ein Jahr jetzt Einarbeitung, merkst du, okay, das dauert irgendwie länger, ich brauche da mehr Zeit für. Ja, dann hast du es immer noch nicht verschwendet. Dann sagst du halt, okay, du nimmst das Material ein bisschen nebenbei und schreibst im nächsten Semester irgendwie 2 Klausuren davon mehr und so. Nach hinten verlierst du ja nichts, weil du ja das Ziel, wie gesagt, nicht hast, ich will dieses Bachelor-Zertifikat, sondern ich will halt irgendwelche Skills. Und wenn du auch irgendwelche Grundfähigkeiten, sage ich mal, in den ersten beiden Semestern erarbeitet hast, dann musst du ja vielleicht auch gar nicht mehr nach diesem Musterplan studieren, sondern denkst dann, okay, ich glaube,
das ist ganz
gut aufgeschlagen. Genau, ich gucke mal, was spannend ist. Und dann bist du vielleicht nach 3, 4, dann bist du vielleicht nach, weiß nicht, 3 Jahren mit dem, was dich interessiert, durch und hast dann die uninteressanten Sachen. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch sowas wie Jura oder so. Also was?
Ja, es gibt so Module wie Einführung in die BWL oder Marketing und so, wo ich mir denke, das brauche ich halt nicht nochmal machen.
Auf gar keinen Fall, ja, genau. Und deswegen, das ist doch, finde ich, sehr cool.
Ja, ja, und wenn ich dann merke, okay, klappt gar nicht, kann ich auch sagen, ich studiere einfach ohne Klausuren zu schreiben. Ich weiß nicht, wie lange das geht, ob die irgendeinen dann irgendwann also rauskicken. Nicht, wie
so eine Fernuni ist, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung, sonst würde ich einfach das 2 Jahre durchziehen, keine einzige Klausur schreiben, Hauptsache ich kriege die Inhalte.
Weil eigentlich sollte ich dafür doch nicht kicken, weil die verdienen doch daran, dass du eingeschrieben bist.
Schon, ja.
Und denen ist doch eigentlich egal, ob du den Bachelor machst oder nicht, weil die haben ja eigentlich keine Kapazitäten wie normale Unis, so nach dem Motto, hey, unsere Räume werden immer voller mit
alten Menschen. Das Einzige, was ist für die vielleicht doof ist, ist, dass sie sagen, naja, wir haben halt so eine Abschlussquote, die wird immer geringer, weil viele Leute einfach rumeideln und irgendwie, aber auf der anderen Seite, wen juckt's? Also, ich glaube, die Leute entscheiden sich nicht für die Uni, weil die Abschlussquote so toll ist, sondern eher, weil es halt einfach flexibel ist wie nirgendwo sonst.
In der idealen Welt zumindest. Ich glaube, es entscheiden sich auch viele für die Uni, weil dann erstmal die Eltern nicht mehr fragen, was man eigentlich studiert.
Ja gut, das sind dann die anderen Themen, genau. Ja.
Hast du ein NC und sowas? Also musstest du jetzt irgendwie nochmal gucken auf deine Zeugnisse? Oder
ist ich musste alte Zeugnisse rauskramen, damit ich halt als Zulassungs quasi, als Eintrittskarte quasi. Aber
bist du ja Student, die ganzen Rabatte.
Ja, Alter, voll geil. Ich habe schon geguckt, ich kriege auf jeden Fall jetzt bei Apple nochmal 10% Discount auf mein MacBook, was ich lohnen kann. Und ich kriege irgendwie hoffentlich bald meine E-Mail-Adresse dafür, weil dann kann ich diese ganze Studentenrabatte wieder aufnehmen. Und ich hoffe, ich kriege auch so ein Studienkärtchen, das wäre auch super sweet.
Ja, du kriegst auch diese Office 360, 65
und so Studentenrabatte. Ich kann jetzt auch Adobe Studentenpaket holen für 15 Euro statt für 40 Euro im Monat. Also es sind so viele Vorteile,
die man hat.
Und von daher ist das Finanzielle dann auch irgendwie lächerlich, weil ich kann das einfach locker wieder rausholen.
Richtig. Weil die Interessen, die du und wir vielleicht gerade so verfolgen, sag ich mal, spielen sich halt an diesem Studentenkosmos so ein bisschen ab. Ne? Also man geht irgendwie dahin, wo Studentenrabatte gibt. Irgendwie, keine Ahnung, es gibt
ja fast ja, aber überall, die gibt es halt irgendwie überall.
Ja, genau. So, das ist cool.
Ja.
Krass, bin ich mal gespannt, Herr Student, was du so ab März berichten wirst.
Ja. Ja, kann sein, dass ich echt nach ein paar Wochen merke, wie du gesagt hast, ne, auf der Arbeit ist jetzt irgendwie Demand super krass, ich muss jetzt voll reinhauen. Und dann sage ich halt, okay, dann
ist es halt so.
Dann, ich habe gerade noch diese Arroganz einfach, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt einfach, wie man studiert. Und wenn die sagen, du brauchst so und so viele Stunden, dann kriege ich das auch weniger Stunden hin.
Ja.
Kann sein, dass ich daran kläglich scheitere und dann merke, boah, ich bin voll am Arsch.
Kann sein, dass Fernuni irgendwie anders ist und so, ne? Man muss sich
ja Uni an sich ist ja vielleicht auch anders, ne? Ich war ja bisher in der Fachhochschule. Kann sein, dass da irgendwie ein bisschen anspruchsvoller ist, aber da habe ich halt keinen.
Weiß ich
nicht. Also im Worst Case sage ich halt, okay, klappt nicht, schade. Ja. Tschüss.
Genau. Aber dann hast du es auch abgehakt. Dann ist nicht dieses, hey, hätte ich doch mal dieses Studium gemacht und vielleicht sollte ich das mal probieren, sondern weißt du, okay, das Studium ist jetzt irgendwie einfach nichts mehr für mich. Ich bin zu sehr im Arbeitsleben drin. Ich gucke mir, dass ich diese Skills über Kontakte, vielleicht kann man Fortbildungen, Workshops, keine Ahnung, sowas, vielleicht irgendwas Praktischeres irgendwie machen. Ist ja auch eine Erkenntnis, die interessant ist. So.
Eben, ja.
Nice.
Letzte, das ist die Neuigkeit.
Krass.
Die ich geteased habe.
Ein bisschen beeindruckt, nicht schlecht.
Ja.
Finde ich cool, ja. Finde ich wirklich cool.
Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, ich habe mal ein bisschen recherchiert und mit Kollegen gesprochen, weil faktisch wirst du halt auch da also praktische Aufgaben haben, also zwischendurch, es gibt
Praxisprojekte und sowas?
Ja, es gibt im gesamten Studium gibt es irgendwie so ein paar nicht viele, ich glaube so 2 Präsenztermine in 6 Jahren, wo du einfach mal für eine Woche oder für ein paar Tage dahin fahren musst, nach Hagen auch, und dann irgendwie selber codest und dann das Projekt den irgendwie Professoren zeigst, den gucken sie an und sagen, wow, ist toll oder nicht.
Ja, müssen die bestimmt irgendwie so machen. Wahrscheinlich gibt es so eine, für Fernunis auch so Pflicht, Präsenztage oder sowas.
Aber alles echt super harmlos und überhaupt nicht so von dem Zeitaufwand her echt überschaubar. Aber du musst halt, wie ich es verstanden habe, auch in den einzelnen Modulen auch tatsächlich auch Code schreiben. Also du kommst ja nicht drum rum, dass du sagst, hier, da ist jetzt ein Modul. Klar kannst du es einfach sein lassen und immer sagen, ja, ich schreibe halt einfach, mach die Aufgaben alle nicht. Aber ich glaube, das ist schon sinnvoll, ist die auch zu machen. Und da habe ich mal so ein bisschen mit Kollegen gequatscht, nach dem Motto, hey, sag mal an, was sind denn so die Mindestanforderungen, wenn du jetzt so, weiß nicht, ein bisschen mit Java programmierst oder damit irgendwas machst, damit es auch irgendwie nicht nervig ist. Also, weil was ich zum Beispiel festgestellt habe, ich habe ja schon mal so ein bisschen so App-Programmierung gemacht mit meinem alten Laptop. Und da war es so, dass diese IDEs nennen sich, das sind diese Tools, die du nutzt, um den Code zu schreiben.
Ja.
Dann gibt es zum Beispiel dieses Xcode von Apple selbst, da schreibst du halt diese App-Software in der Regel drin. Und die hilft ja auch an vielen Stellen, dass sie überprüft, ob du Fehler gemacht hast. Die gibt dir Hinweise und
genau, Standardfehler erkennt er wahrscheinlich. Genau. So, ne?
Und das braucht halt, das frisst halt RAM ohne Ende.
Okay.
So. Und dann ist es schon von Vorteil, wie ich verstanden habe, dass du halt da irgendeine Kiste hast, die muss nicht den krassesten Prozessor haben, die braucht auch keine Special-Grafikkarte, aber die sollte halt mindestens 16 GB RAM irgendwie haben, sonst geht das Ding irgendwann mal in die Knie.
Here we go. Das heißt, willkommen zu Folge 25.
Das heißt,
wo ich muss noch mal überlegt habe.
Ach so, ja. Was hast du denn jetzt eigentlich in deiner Kiste? Hast du RAM hoch?
Müssen wir nochmal nachgucken.
Ja.
Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ist schon zu lange her.
Ja. Wobei auf der anderen Seite,
ich glaube,
was die halt auch gesagt haben, ja, aber so, wenn du am Anfang so ein bisschen was für die Uni machst, dann reicht auch locker. Reicht auch 8.
Das überhört man dann.
Aber dann denke ich mir so, ja, aber ich muss ja nachhaltig denken. Ja, ich kann nicht alle 2 Jahre einen neuen Laptop kaufen. Exakt. Wenn ich in 2 Jahren krass bin, dann muss ich ja auch schon einen krassen Laptop jetzt schon kaufen. Muss ja zukunftssicher sein.
Absolut. Ja. Gerade bei solchen Sachen, seltene Metalle und so sind drin verarbeitet. Es macht einfach nur Sinn, sich dafür längerfristig zu binden und zu entscheiden.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst dann wieder eine Anschaffung tätigen. Ja. Und ich brauche einen Bildschirm dann auch noch.
Ja.
Zweiten. Ja, ich will mir das 13 Zoller auch holen und
das ist das Kleine, ne? Das ist das, mit dem wir gerade aufnehmen, richtig?
Genau, und dann kannst du also auf so einem 13-Zoll-Bildschirm, dann komme ich auf der Arbeit schon nicht zurecht, wenn ich mehrere Sachen mache. Irgendwie, da hast du da eine Tabelle auf und da schreibst du eine Mail und du musst halt irgendwie hin und her gucken.
Verstehe ich voll. Ein
Bildschirm total ätzend.
Ja.
Das heißt, ich habe mir schon eine kleine Liste angefertigt mit Dingen und jetzt warte ich auf meinen Studentenrabatt, bevor ich zuschlage. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, wenn sie
und auch so Bildschirme und so, da gibt es bei Amazon immer gute Rabatte, immer an irgendwelchen Black Sunday, Monday, Friday, Cyber, irgendwas Tagen. Okay. Da Bildschirm ist, glaube ich, das geringste Ding.
Nee, ich brauche jetzt auch nicht so ein 8K Ultra HD, was weiß ich.
Niemand.
Muss einfach irgendwie, muss einfach nicht scheiße aussehen und funktionieren.
Ja. Aber das ist wieder das, ne? Da ist man dann, also da kann ich das voll nachvollziehen, dass man dann weniger bereit ist, so Geld reinzustecken, weil, der Bildschirm tut halt das, was er soll. Und wenn der halt irgendwie jetzt nicht flackert, irgendwie einigermaßen scharf ist, dass man keine Kopfschmerzen kriegt, vollkommen fein. Ja. Aber dafür ist es viel mehr, finde ich, sinnvoller, dann eben das Geld, das man da dann spart, weil man jetzt irgendwie nicht 8K UHD-Fernseher für 1.000 Euro sich holt, sondern irgendwie so einen 120-Euro-Bildschirm. Kommt, glaube ich, ganz gut. Ja, irgendwie so um den Dreh, vielleicht ein bisschen teurer. Dass man das Geld lieber dann ins MacBook steckt oder in den Laptop, den man sich dann vielleicht holt. Haben die denn gesagt, ob MacBook sich da anbietet für das Studium oder haben die dann irgendwie eher gesagt, überleg mal, manche so coole Code-Programme machen auf Windows mehr Sinn, weil du mehr in die Systemarchitektur kommst und keine Ahnung was, oder?
Ich glaube da, also ich weiß, dass halt auf der Arbeit alle MacBook haben.
Okay.
Weil es einfach solider und stabiler läuft vom Betriebssystem her.
Ach krass, das heißt, die Programmierer, die du kennengelernt hast, die haben alle Mac-Code. Ja.
Okay. Es gibt halt immer wieder welche, die sagen, nee, Linux ist das einzig wahre.
Okay.
Ich mir so, ja.
Weil die einen geilen Pinguin haben halt.
Ja, keine Ahnung. Und es gab aber welche, die mit Windows programmiert haben. Also ich glaube, es geht alles.
Ja, klar.
Und ich glaube, je nachdem, was du machst, ist das eine von Vorteil, das andere von Vorteil. Für mich kommt es einfach gar nicht in Frage, jetzt einen Windows-PC zu holen, weil ich dann wiederum die ganzen Vorteile, die ich jetzt dadurch habe, also dass ich ein iPhone habe, würde sich das und auch diese Apple Watch-Geschichte ist jetzt spannend. Du musst halt einfach nie wieder Passwort eintippen. Du gehst mit deiner Watch einfach an den Rechner und der ist einfach freigesprungen. Mm. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich dann auch wieder haben möchte. Also,
das sind so die kleinen, netten Kleinigkeiten, die man eben jetzt so hat. Ne?
Ja,
so wie das mit dem Apple CarPlay und so. Das sind halt so Sachen, natürlich sind die nicht nötig.
Nee,
so. Aber das ist halt das, was irgendwie ganz
wichtig ist. Das Leben hat auch viele Dinge, die nicht nötig sind. Aber trotzdem will man sie haben. Naja.
Ja.
Ja, und keine Ahnung, ich warte jetzt auch nicht irgendwie unnötig bis, könnt ihr sagen, oh, warte noch bis Sommer, bis Herbst, dann kommt irgendwie ein neues Modell raus.
Das kann man aber jedes Jahr sagen.
Erstens quasi. Das. Ja. Und zweitens denke ich mir, was habe ich dadurch gewonnen?
Mhm.
Dann ist er halt in der Peak-Performance um so und so viel Prozent schneller. Und ich denke mir, ja, die werde ich halt nie erreichen.
Mhm.
Von daher.
Genau, so realistisch muss man auch sein, klar.
Ja.
Musstest du das mit deiner Arbeit abklären? Hast du denen das vorher gesagt oder so?
Nein.
Nein?
Nein. Okay. Aber muss es, also
macht man sowas? Ich habe keine Ahnung.
Man hat Arbeitsverträge drinstehen, dass man keine anderen, sag mal, beruflichen Tätigkeiten irgendwie nachgeht ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Das ist so Standardklausel. Mhm. Aber das ist ja keine berufliche Tätigkeit. Du klärst ja auch nicht, ob du Bücher lesen darfst. Ne?
Richtig, aber.
Und klar, es steht auch drin, dass du nichts irgendwie tun solltest, was deine reguläre Arbeit irgendwie, was es dir nicht erlaubt, der komplett, also in vollen Zügen nachzugehen. Und wie gesagt, also vom Zeitaufwand her passt das locker rein, finde ich persönlich. Mhm. Auch mit genug Erholung dazwischen.
Mhm.
Und von daher, also sollte ich dann, also wie gesagt, ich wäre dann vernünftig genug selber zu steuern, wenn ich merke, ich komme mit der Arbeit nicht hinterher. Okay. Dann wäre ich nicht derjenige, der sagt, na, ich will jetzt aber das Studium fertig machen, meine Arbeit ist.
Ja, für mich ist Rio, das Studium nicht genug
rein. Rio ist Arbeit, ist auf Platz 1 und Studium mache ich halt Podcast nebenbei.
Podcast
auf
Platz 1 und dann kommt?
Achso, Podcast auf Platz 0. Und dann kommt halt, wenn ich halt, ich mache ja das mit dem Studium dann auch für die Arbeit. Das heißt, wenn ich
eigentlich sollen die ja dankbar sein dafür, ne?
Eben.
Aber ich frage mich nur gerade, erzählst du das denen dann so? Oder, ja, da macht man kein Geheimnis draus, oder? Dann vielleicht doch ein bisschen? Ich überlege, was spricht dagegen, das zu erzählen? Weil
es
ja eigentlich cool
ist. Es ist früher oder später muss ich es eh offenlegen, weil so Sachen wie, oh, kann ich mal irgendwie Urlaub haben da ein paar Tage und so. Und wenn sich das gerade, wäre ich nicht der Typ, der sagt, ja, ich habe da einen privaten Termin.
Ja, und
sondern würde sagen, hey, schreibe da Klausur. Und wenn dann fragen, hä, wie machst du das? Sage ich, ja, ich bin halt krass.
Punkt. Und dann nein. Mic drop.
Genau.
Ja, aber ich finde, das ist ja nur eine Qualität, die dich auszeichnet. Also ich finde, das ist ja eigentlich eher positiv, wenn der Arbeitgeber weiß, hey, der bildet sich wieder noch weiter, um da besser zu sein, da drin und so. Also weil du hast den Job ja gerade erst angefangen. Das heißt, die gehen nicht davon aus, okay, der will jetzt hier weg und was ist, der ist unglücklich mit seinem Job und deswegen studiert er noch nebenbei, sondern also er hat sich ja jetzt gerade hier für uns entschlossen.
Noch für euch noch ein bisschen krasser sein, ist die Message.
Also so würde ich das quasi sehen. Keine Ahnung, aber ich bin auch jetzt.
Aber ich sehe halt keine Notwendigkeit, jetzt dahin zu gehen und sagen, hallo Leute, ich habe mich jetzt entschieden, das zu machen, sondern wenn es im Gespräch passiert, dann passiert es. Und ich würde es jetzt aber nicht erzwingen und mal gucken.
Okay. Ja. Kriegst du einen neuen Arbeits-Laptop?
Ja, aber.
Cool. Dann kannst du dir eine Homebase bauen. Mit 17 Laptops und Bildschirm.
Ja, und nee, ich habe das für mich jetzt mittlerweile so lange jetzt ausprobiert mit diesem Arbeitslaptop. Mhm. Und ich weiß ja, ob ich es dir letztens gesagt habe, dadurch, dass die neue Arbeit auch so nah ist an meiner Wohnung jetzt.
Ja, hast du nicht gesagt, glaube ich. Achso, doch, dass du den
Laptop. Dass ich den Arbeitslaptop auch auf gar keinen Fall mit nach Hause nehme, sondern im Notfall lieber noch mal ins Büro gehe, die 5 Minuten und da noch mal die Sachen erledige am Abend oder am Wochenende.
Ja.
Was halt jetzt geht und deswegen will ich halt einfach, den Kopf einfach klar zu haben, zu sagen, okay, alles, was meine privaten Geräte sind, da sind halt meine Uni-Sachen dann drauf, meine, weiß nicht, wenn ich irgendwie Fotos bearbeite oder E-Mails mache, einfach nur alles privat. Wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich einen Arbeitslaptop und das sind halt Arbeitssachen und dann habe ich so eine klare Trennung da drin. Hilft einfach dann irgendwie ein bisschen.
Kann
so
ich voll verstehen. Das ist
einen Cut zu haben irgendwie.
Das ist ja so ein bisschen mit dem Laptop, der ist halt für Podcasten und für die Schule so eigentlich zum Großteil.
Ja.
Und alles andere mache ich hier mit dem Rechner. So, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Bilder, weiß ich nicht, was mache ich denn? Keine Ahnung. Irgendwas,
ja,
wenn man irgendwie irgendwas. Blödsinn macht. So. Ja. Deswegen finde ich, gibt es irgendwie auch keinen großartigen Grund, das irgendwie zu vermischen. Das finde ich irgendwie, da musst du irgendwie denken, oh, hast du jetzt irgendwie die Urlaubsfotos auf dem Laptop irgendwie noch von auf dem Desktop und so. Nicht, dass du jetzt aus Versehen das öffnest, wenn das am Laptop, wenn das am Beamer ist, ist halt auch alles halb so wild, aber
nee, aber es ist halt einfach irgendwie entspannter. Ja, also gerade.
Man spart sich Gedankenschmalz.
Ja, genau. Es sind einfach diese kleinen Überlegungen so von wegen, ja, habe ich jetzt meinen privaten Account bei Word drin oder brauche ich, also dann fängt man an, Sachen zu mischen, dann hast du so Kuddelmuddel irgendwie und dann sind die Dateien, gerade wenn du so mit Clouds arbeitest, habe ich meine Sachen jetzt in die Unternehmenscloud gepackt?
Ah, okay, ups, ja,
unangenehm, stimmt. Nimm's wieder raus. Und dann fragt irgendwann mal irgendein Administrator, wieso hast du denn so 7 GB irgendwas dahin geschoben und wieder zurück? Mhm. Was war das denn? Ne? Und im Zweifel können die nachgucken. Das ist dann so, yeah, ich denke, es gibt einfach so, das ist das Thema Privatsphäre, finde ich schon irgendwie wichtig. Obwohl ich nicht sage, ich habe da irgendwelche bösen Sachen.
Ich würde sagen, es tut niemandem weh, aber es ist einfach so, man muss es halt nicht irgendwem.
Das ist so mein Bereich, dein Bereich. Ne? Yeah. So, du nimmst ja auch nicht irgendwie deinen ganzen Schreibtisch mit ins Büro und legst da deine privaten Steuererklärungsbriefe und sonstige Sachen offen. Weil es gehört einfach nicht dahin.
So. Ja, und legst dein Brot auf den Tisch des Nachbarn und so. Ne? Ja, genau, sondern ist halt so dein Bereich. Und
von daher, möchte ich da einfach einen Clean Cut haben. Und deswegen hole ich mir jetzt einfach auch privat jetzt einfach für mich einen Laptop, den ich dann nur für meine Sachen nutze. Und dann ist halt Arbeit und das ist das. Und dann ist das schön getrennt. Und ja. Weil das kannst du ja auch nicht vollmüllen. Du kannst ja auch nicht einen Arbeitslaptop nehmen und da irgendwie. Das ist immer verdächtig, wenn ein Kollege dann gefragt wird, was willst du für eine Hardware haben? Und er sagt dann, ich brauche auf jeden Fall eine gigantische Festplatte, so 500 Gigabyte oder 1000 oder ein Terabyte. Dann weißt du, okay, der will den auf jeden Fall privat nutzen und auf jeden Fall Bilder, Musik oder irgendwas draufknallen.
Naja.
Weil sonst kriegst du die einfach nicht voll.
Ja, ja, ja.
Also womit willst du es vollmüllen?
Ne? Absolut, ja.
Und ich mal so, ja, warum? Das ist verdächtig.
Ja, voll, kann ich verstehen.
Ja, und das gerade da denke ich mir, okay, du hast einen Arbeitslaptop, den du abgeben musst, den du löschen musst, bevor du den abgibst. Dann hast du den ganzen Hässel mit, oh, ich muss den jetzt abgeben, ich muss meine ganz privaten Dateien jetzt irgendwo hinschieben und gar keinen Bock auf den
Scheiß. Naja, kann ich voll verstehen.
Oh.
That's spannend. More. Gibt's noch was Spannendes aus dem Arbeitskontext?
Nö, erstmal nicht.
Ich war gestern im Museum König.
Weiterbildung.
Weiterbildung.
Das wurde gerade bei,
genau, das ist quasi mein Studium gewesen. Es ist das Zoologische Institut, heißt es so? Ich glaube. Ist quasi viele ausgestopfte Tiere, bisschen, eigentlich eher so ein bisschen Zoologie tatsächlich. Plus eine Sonderausstellung, die oben war, die ich ganz spannend fand, wo ich wo ich glaube, dir ein Bild geschickt habe auch. Oder habe ich es über Instagram? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es irgendwie um Planet 3.0, wo ich mir denke, nur weil ihr irgendwo 3.0 hintersetzt, heißt das nicht, dass ihr cool seid. So wie Web 2.0 oder sind wir schon im Web 3.0 oder.
Die Industrie ist bei 4.0.
Ja, man weiß es nicht. So. Ja. Das ist halt irgendwie so ein bisschen lächerlich, finde ich. Eigentlich sind wir doch alle in der Alpha-Phase. Jedenfalls ging es da so ein bisschen um Erdzeitalter, ne? Wo kommt die Erde eigentlich her, wie war die am Anfang, ne? Irgendwie ganz heiß, dann ist sie abgekühlt, dann sind irgendwann Bakterien gekommen, haben Sauerstoff, Photosynthese betrieben, Kohlenstoffgehalt ist gesunken, Sauerstoffgehalt ist gestiegen, bla 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 bla. Und das war irgendwie einfach mal eine sehr schöne Sonderausstellung, weil sonst finde ich, wenn es um Gestein, irgendwie groß Molekülebene und so geht, finde ich das in so Museen-Dingern oft ein bisschen langweilig. So, da finde ich, geht man so ein bisschen durch, ah, okay. Und das war irgendwie sehr schön aufbereitet, dass man nicht dachte, okay, hier, wo sind jetzt die Tiere, wo sind die coolen Sachen, die man sich angucken kann, sondern die haben das irgendwie sehr plausibel und cool erklärt, so, da haben sich die Erdplatten auseinandergeschoben, währenddessen ist irgendwie alles wärmer geworden oder die Eiszeit war dann irgendwie da die erste, das ist gestorben, die Lebewesen haben irgendwie, die Bakterien haben dafür gesorgt, dass die Lebewesen kommen konnten und das war einfach sehr schön gemacht, sodass man wirklich damit Menschen ganz gut näher bringen konnte, hey, ja, es gibt Veränderungen auf der Welt so, nach dem Motto, ey, wir hatten mal eine Zeit, da war irgendwie der CO2-Gehalt in der Luft irgendwie 2%, jetzt ist er irgendwie bei 0,04%, so. Also das heißt, man könnte jetzt ja, also wenn man ein Präsident eines großen Landes wäre, könnte man zum Beispiel sagen, ja, das ist doch gar kein Problem, wir haben doch jetzt erst 0,04% Kohlenstoffdioxid in der Luft, es gab mal Zeiten, da waren es 2%, so, ja. Aber denen ging es ja nicht so gut damals. Ja. Das war auch eine andere, also ne, man kann sich auch daran
anpassen. Es gab keine Küstenstädte damals.
Ja, genau. Irgendwie, war auch spannend, irgendwie, ja, ich will es jetzt nicht vertun, aber ich glaube, dass der Meeresspiegel in bestimmten Zeit dann auch mal irgendwie 200 Meter höher war als jetzt, wenn nicht sogar noch höher.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wo man dann so denkt, okay, was sich alles so getan hat über diese 3,5 Milliarden Jahre, seitdem es dann irgendwie auch die Bakterien gab und so. Das finde ich, fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Ich versuche gerade zu überlegen, ob ich irgendeinen Punkt so ein bisschen rausheben kann, der besonders spannend war. Was ganz cool war, das habe ich auch in meinem Studium mal gelernt, aber wieder vergessen, hast du schon mal gesehen, diese Bilder von diesen riesigen Insektenviechern, die man zu einer bestimmten Zeit gelebt hat.
Ja,
also
ja,
so, ne,
ja.
So Tausendfüßler, sag ich mal, die aber dann
das tausendmal
so groß wie ein Alligator heutzutage ja, sind. So. Ja. Dass das dadurch eigentlich nur bedingt war, dass einfach so krass viel Sauerstoff da war. Weil Sauerstoff so der limitierende Faktor wohl war, der die Größe bedingt hat, dass die so klein geblieben sind, weil die konnten den ganzen Körper quasi nicht mit genug Sauerstoff versorgen.
Ah, die das Arbeit heißt, die Großen sind gestorben, die Kleinen haben überlebt.
Genau so, weil es einfach effizienter ist, kleiner zu sein. Wenn aber der Sauerstoffgehalt einfach immens hoch ist, also ich glaube, das war dann diese Zahlen, ne? Das tut mir immer so ein bisschen weh. Aber ich glaube, sagen wir doppelt so hoch. Er hat sich verdoppelt, der Sauerstoffgehalt. Und das hat dafür gesorgt, dass Lebewesen exponentiell größer wurden. Das ist, daran kann man ja sehen, dass Sauerstoff dann der limitierende Faktor für die Größe war, weil das quasi dafür sorgt, wenn der Körper zu groß ist, braucht er mehr Energie, kann er nicht leisten, wenn nicht genug Sauerstoff da ist. Und genau, das fand ich ganz interessant. So, was
ist jetzt immer interessant, jetzt, jetzt kannst du eins zu eins gar nicht so sagen, aber jetzt, wenn jetzt irgendwie sich der Sauerstoffgehalt irgendwie nochmal reduzieren würde jetzt, würde es bedeuten, dass, sagen wir mal, besonders große Menschen, das ist jetzt natürlich schwierig, dass jetzt irgendwie bei Menschen sich ähnlich groß, aber sagen wir so, die Menschen, die 1,20 Meter groß sind, hätten vielleicht einen Vorteil gegenüber denen, die 2,20 Meter groß sind. Oder ist das noch zu...
Also du hast ja einen Meter Unterschied quasi schon. Das heißt ja, die Körpermasse, sagen wir mal, das ist ja
mehrere
30 Kilo wahrscheinlich, 40 Kilo vielleicht sogar. Keine Ahnung, also das ist ja klar, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne es jetzt genauer nachgeguckt zu haben, also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist ein
was dazu führen könnte jetzt mal auf ganz lange Sicht, dass auf einmal irgendwie Menschen nicht mehr irgendwie im Schnitt 1,70 Meter groß sind oder sowas.
Genau, und nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen werden einfach insgesamt kleiner. Die Größeren würden aussterben, also ganz normal Darwin-mäßig so, das Survival of the Fittest, wenn am besten angepasst ist, wenn an, keine Ahnung, an höheren Sauerstoffgehalt, an geringeren Sauerstoffgehalt sind kleinere Lebewesen besser angepasst, deswegen sterben die Größeren einfach aus, die Kleineren vermehren sich, deswegen gibt es mehr Kleinere und weniger Größere. So. Und wenn der irgendwann wieder sinkt, dann wird es sich wieder ein bisschen anders ändern. So erklären wir Evolution in Biologie Klasse 7.
Interessant.
Ja, ja. Genau. Das ist, aber ne, natürlich muss man immer bedenken, es ist immer multifaktoriell, ne? Also es gibt immer ganz viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen und Sauerstoff ist nur einer. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wenn, sag ich mal, der Sauerstoffgehalt der Luft steigt, dann muss ja prozentual irgendwas anderes runtergehen oder irgendwas wird sich ja dann wieder verschieben. Und das ist wahrscheinlich auch ganz spannend, was dann weniger da ist. Was für eine Auswirkung hat das dann irgendwie auf alles andere und auf Pflanzen und so weiter und so fort. Das ist ja was man auch manchmal vielleicht vergisst, dass sich alles so gegenseitig sehr bedingt. Und das ist nicht immer nur so dieses, oh, der Eisbär stirbt aus. Naja, ein schönes Tier weniger, das die Kinder cool finden können. Nee, sondern das ist halt ein Ökosystem, das davon betroffen ist. Ne? Der Eisbär frisst zwar, es wird gefressen. Nee, der Eisbär hat jetzt keinen Fressfeind, glaube ich. Nee, hat er nicht. Keinen natürlichen.
Echt nicht so Orcas oder so?
Das ist kein natürlicher Fressfeind, den man so da jetzt zuordnen würde.
Hauen die dann weg vom
Ja, natürlich kann der auch angegriffen werden und gefressen werden, wenn der jetzt irgendwie
aber
irgendwo lang schwimmt. Das ist nicht so nach dem Motto, der Lebensraum des Eisbären ist ja nicht das Wasser, wo er sich zum Großteil dann irgendwie aufhält, sondern deswegen würde man, glaube ich, sagen, der Eisbär hat keinen natürlichen Fressfeind, würde ich jetzt sagen.
Cooler Dude.
Würde ich jetzt sagen. Das, was halt alle für Faktoren dran hängen, dafür finde ich halt eben solche zoologischen Institute, solche Museen immer ganz cool, weil man da sieht, okay, hey, das ist ja voll der verrückte, coole Vogel. Ah ja, schade, ausgestorben. Und so, ne? Das heißt, dir wird so vor Augen geführt, ey, sowas Cooles gab's mal, so eine Diversität, sowas Verrücktes gab's irgendwie mal. Ja, gibt's nicht mehr. Weil so und so. Also muss ja nicht immer jetzt der böse Mensch gewesen sein, aber gibt ja auch andere Faktoren wie diese Eiszeiten, die dann irgendwelche Sachen, die dann irgendwelche irgendwas bedingt haben, dass irgendwelche Arten und ausgestorben sind. Ja. Deswegen geht mit euren Kindern in solche coolen Naturkundemuseen.
Ja.
Das ist toll.
Auf jeden Fall. Finde ich auch mit am spannendsten, wenn es um Museen geht, dann gehe ich am liebsten in solche Museen.
Finde ich auch. Und ich finde immer, dass da, auch wenn man sonst nicht so richtig viel vom Studium merkt, weil man nicht so viel gelernt hat, dann ploppt immer wieder so ein paar Informationen irgendwie auf. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man so merkt, ah, okay, ja, das stimmt, das weiß ich nicht, über die, lass es uns, wie in der weiß ich genau, das Bild, das ich auch vielleicht, das ich gepostet habe, war mit den großen Ohren, ne, von dem Fuchs, von dem Wüstenfuchs und so. Dass man sagt, ah ja, stimmt, da haben wir was gelernt, ne, so große Ohren, weil und so. Und das ist irgendwie ganz cool, wenn man dann auch für Chiara und so, wenn man dann zwischendurch mal so ein bisschen abnerden kann, macht irgendwie Spaß, wenn man dann in irgendeinem Gebiet dann doch ein bisschen was drauf hat, manchmal.
Ja, das ist ja cool.
Ja, das war irgendwie ganz witzig.
Voll nice,
deswegen, dafür wollte ich noch Werbung machen. Und ansonsten war ich mal wieder klettern. Das war schön.
Oh, cool.
Weil das Arbeitsleben versteht sich nicht gut mit dem Sportleben. Hm. Das ist echt traurig, dass nur diese zwei festen Termine da sind und Klettern eigentlich kaum noch klappt. Aber es hat richtig Bock gemacht. Das war richtig cool. Man verlernt dann doch nicht so viel, wie man immer denkt. Ja. Aber die Haut ist empfindlicher, als man denkt.
Klar, gut,
also das ist echt krass. Ich habe so gelitten. Meine Hände taten so weh. Da hat man echt gemerkt, ich habe so richtige, wie soll ich sagen, so Büroarbeiterhände mittlerweile. So ja. Man packt nichts raus mehr an. Und, ja, ja. Das war ein bisschen traurig.
Aber kommt ja wieder, wenn du jetzt häufiger gehen würdest dann.
Genau. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr reinzukommen. Vor der UPP, super Idee.
Ja, klar, auf jeden Fall Kopf freikriegen.
Ja,
das ist Stress.
Ich wollte nur sagen, das ist jetzt so ein bisschen das, was jetzt ansteht. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, dass wir jetzt den 20. Januar haben und am 3. März ist meine Prüfung.
Oh.
Und ja, irgendwie.
Hey, das ist noch voll viel Zeit, den ganzen Februar.
So sehe ich das absolut auch. Aber manchmal schaffe auch ich es mich nicht, von meinem Umfeld so krass abzugrenzen, weil irgendwie alle völlig ausrasten, ne? Und die fangen irgendwie 2 Monate vorher an und sind völlig weit und machen sich schon Ideen und Gedanken und alle fragen einen so, und was machst du jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich chill noch ein bisschen.
Aber erinnerst du dich an die Zeit vom Abi?
Ich weiß.
Ich lerne schon seit einem halben Jahr für meine Abschlussprüfung. Ich so, hä? Bis dahin hast du es eh wieder vergessen. Und dann haben wir einfach nicht.
Das ist absolut,
richtig. Von diesen Leuten, die sich verrückt machen. Absolut. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Stil, ne? Ich sage gar nicht, dass es schlecht ist, aber.
Ja.
Du weißt.
Ja, nur ich merke halt so, wie viel Kraft es von mir auch erfordert, mich davon abzugrenzen. Es ist nicht mehr so, dass man da durchläuft und denkt so, ach, easy, das klappt schon irgendwie, das easy, easy, easy. Sondern wenn du irgendwie 17 nicht. Mal gefragt wirst am Tag und 17 Mal sagen musst, ja, nee, noch nicht. Und du kriegst jedes Mal so einen erstaunten Blick, egal von wem, und so, was, echt noch nicht?
Lüg doch einfach, sag ja, klar, habe ich auch schon angefangen. Du nicht?
Nee. Ja, jedenfalls ist das, was ab nächster Woche so ein bisschen mehr ansteht, da ein bisschen den Fokus drauf zu setzen.
Ja.
Aber mal schauen, wie das so wird. Die Klassen sind super, mit denen ich das mache. Das ist die Hauptsache.
Sehr gut.
Eigentlich sind alle Klassen cool.
Sehr gut.
Deswegen. Ja. Naja.
Ich bin auch wieder zum Sport gekommen letztens. Wieder laufen.
Schon mal, hab ich gesehen.
Ja.
Wie viele Kilometer?
11,5.
11, ne? Ja. Nicht schlecht, Mann. Für so seit langem mal wieder das.
Ja, es ist, wie du gesagt hast, man verlernt es, also nicht. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, die Ausdauer funktioniert noch.
Mhm.
So längere Strecken zu laufen ist okay.
Tatsächlich, cool.
Aber was halt was halt dadurch auch bedingt, aber auch durch wenig Sport machen bedingt, ist total ungelenkig. Also nachher so ein bisschen gedehnt und dann merkst du, boah, scheiße, ich komme ja gar nicht mehr runter. Also,
okay.
Und da will ich wieder so ein bisschen jetzt nachholen, weil ich merke das immer, es tut eigentlich ganz gut, so mal eine gewisse Flexibilität hat im Körper und einfach dann auch gerade, wenn man den ganzen Tag sitzt, einfach mal sich einfach mal aufstehen kann, so ein bisschen dehnen kann und nicht sich dabei anstellt wie so ein Mensch in Rente, der da komplett kaputt geht, sondern dass man irgendwie seinem Alter entsprechend noch eine gewisse Fitness mitbringt. Und,
ja, und man ist ja dann danach eigentlich immer dann doch froh, diese Stunde da rein investiert zu haben. So, ne? Es ist halt immer so. Nur es ist halt trotzdem auch immer davor, dieser Gedanke, du könntest jetzt auch eine Stunde arbeiten schon, dann könntest du eine Stunde früher von der Arbeit gehen und dann hast du ein bisschen mehr Zeit zu Hause in Ruhe und so weiter und so fort. Und diesen Kampf verliert man manchmal. Und wenn man ihn gewinnt, ist man glücklich, dass man Sport gemacht hat.
Ja, ja, und gerade in so Stresssituationen ist es halt wie so ein Antidepressiv.
Voll.
Je mehr du das machst, desto eher kommt der Körper irgendwie runter und lässt sich nicht so aus der Bahn bringen. Mhm. Von daher, gerade wenn es stressig wird, einfach viel Sport und dann easy, easy.
Lemon squeezy. Alles klar.
Ja.
Damit wollen wir den Leuten, die kürzere Folgen wollen, einen Gefallen tun.
Echt? Wie weit sind wir denn?
Nein, Stunde 13.
Ah, ist okay.
Immerhin. Ja, jetzt waren wir mal Stunde 45 oder so. Deswegen, ihr habt euren Willen hier mitbekommen. Die nächste Folge wird wieder 7 Stunden. Ich glaube,
der Wille war noch ein bisschen weniger, aber ja.
Dein Wille geschehe. Aber nur im Himmel, Amen. Nicht auf Erden. Ja, für die kürzeren Folgen müsst ihr Willi leider anschreiben, weil ein 8-Minuten-Snippet liegt bei ihm. Kann man einfach beantworten. Dann würde man eine 15-Minuten-Snippet veröffentlichen können. Funktioniert leider nicht. Also, liebe Freunde von Willi, meldet euch bei ihm und dann gibt es auch kürzere Folgen.
Na gut, mal gucken, ob was kommt.
Alles klar. Guten Abend. Gute Nacht. Schönen Tag.
Peace out.
Upsi.